This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht's um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Zweiter Dezember 1944. Am Himmel leuchten die Christbäume. Ich sehe ihre langen Schweife durch das Fenster. Sofort durchfährt mich die Panik und ich bin mit einem Satz bei meiner kleinen Schwester. Ich muss sie aus dem Haus schaffen, komme was wolle. Wo ist Mama? Ich lege das kleine Würmchen vorsichtig in den Kinderwagen. Eine der Nachbarinnen hält mir noch die Haustür auf und schon bin ich draußen auf der Straße. Kälte umfängt mich. Nichts wie weg. Ich kenne den Weg zum Luftschutzbunker mittlerweile in- und auswendig. Doch mit der Gefahr im Nacken zittern meine Beine plötzlich bei jedem Schritt. Sonst ist meine Mutter für meine kleine Schwester verantwortlich. Jetzt muss ich ihre Rolle einnehmen. Schnell haste ich vorwärts. Mein Atem quillt in kleinen Wolken aus meinem Mund. Weiter, immer weiter. Hinter mir ein Knall. Die ersten Bomben fallen. Ich beginne zu rennen. Ich bin ganz außer Atem. Die Räder des Kinderwagens stöhnen empört auf, als ich noch weiter beschleunige. Ulrike, Ulrike! Eine Stimme schneidet von der Seite herein. Im Lauf drehe ich den Kopf. Eine der Nachbarinnen. Sie fuchtelt wild mit den Händen. Du musst sofort hier rein, in den Keller! Jetzt! Ihr Blick fliegt nervös zum Himmel. Dann sieht sie wieder mich an. Los jetzt, Ulrike! Ich muss zum Bunker, nur unten sind wir sicher. Ich will weiter, doch die Frau fasst mich am Arm und zieht mich mit. Los, du musst hier rein! Du kannst mit dem Magen nicht mehr weiter, es geht nicht! Sie zieht mich ins Innere des Hauses, hebt meine Schwester aus dem Wagen und drückt mir das kleine Bündel in die Arme. In den Keller, auf! Ruft sie und ich folge ihr. Dunkelheit umfängt mich. Plötzlich wird eine kleine Glühbirne angemacht. Wie lange wird das Licht noch reichen? Donnern über uns. Schreie. Scherben fallen. Wieder ein Donnern. Es fühlt sich an, als würde das Haus gleich über uns einstürzen. Ich drücke mein Gesicht an das kleine Würmchen in meinem Arm und hoffe. Hoffe, dass unser Haus hier stehen bleibt und nicht zu unserem Grabe wird. In der heutigen Folge spreche ich mit Ulrike Meyer. Ulrike wurde im November 1935 in Hagen in Nordrhein-Westfalen geboren. Hagen liegt im Ruhrgebiet, sodass dort ein großes Industriegebiet war, weshalb später zahlreiche Bombenangriffe stattfanden. Ulrike wächst zunächst behütet auf. Die Mutter ist Hausfrau, der Vater arbeitet bei der Deutschen Reichsbahn. Als die Angriffe auf deutsche Städte stärker werden, beschließt die Mutter, ihre Heimat zu verlassen und ins sichere Mecklenburg-Vorpommern zu gehen, um bei einer Familie unterzukommen. Dort verbringt Ulrike eine schöne Zeit und erlebt viele glückliche Stunden. Die Mutter leidet jedoch unter so großem Heimweh, dass sie einen großen Fehler begeht. Sie packt ihre beiden Kinder ein und reist wieder zurück nach Hagen, in den Hexenkessel. Dort erlebt die Familie zahlreiche Bombenangriffe. Ulrike weiß nun, was in einem stickigen Keller Todesangst aushalten bedeutet. Die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt mit dem Baby beschäftigt, sodass Ulrike selbst klarkommen muss. Sie erinnert sich, dass sie bei einer Bombardierung die kleine Schwester im Kinderwagen bis zu einem Luftschutzbunker schieben wollte. Gerade noch rechtzeitig konnte eine Nachbarin die beiden Kinder retten. Das Trauma aus dieser Zeit sitzt auch heute noch so tief und hat sich ins Gedächtnis von Ulrike eingegraben. Hört jetzt rein, um ihre Erzählungen aus erster Hand zu erfahren. Ja, absolut. Ja,
Ja,
genau.
dann sollen wir mal loslegen, du
Ja,
mal.
vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass Sie die Zeit nehmen. Zu Beginn, vielleicht können Sie eine kurze Biografie von sich geben, wo und wann Sie geboren wurden.
Also ich bin geboren in Hagen in Westfalen. Das ist eine schöne Stadt zum Eingang zum Sauerland, nennt sich das immer. Also zu einem waldigen Gebiet hier im Westen. Sie sind ja ein bisschen weit weg von hier, ne?
Ja, genau. Und wann sind Sie geboren worden?
Im November 35.
35, okay. Wie viele Einwohner hatte denn die Stadt, in der Sie geboren wurden?
Auch zu der Zeit, also irgendwann hatten wir mal 200.000, aber ich denke, dass zu der Zeit waren da weniger, würde ich mal sagen,
Ja.
180 vielleicht. Also das nannte sich schon eine Großstadt,
Ah,
oder?
okay.
Ne? Mit 180.000, würde ich mal so sagen.
Ja, absolut. Vor allem zu der damaligen Zeit.
Ja,
Sind das ja
das
doch.
war vor allen Dingen, war das auch eine wichtige Stadt, weil die Stadt eben Industrie hatte. Hier, da fängt irgendwie das Ruhrgebiet an und das Ruhrgebiet ist ja dafür bekannt, dass es eben Industrieland ist. Ne?
Ja, klar. Viele Arbeitsplätze und viel zu tun, auf jeden
Genau,
Fall.
ja.
Haben Sie Geschwister?
Ja, eine Schwester.
Ist die
Und
älter
das.
oder jünger als sie?
Bitte?
Ist die älter oder jünger als sie?
Nein, die ist 7 Jahre jünger als ich.
Okay. Können Sie ein paar Kindheitserinnerungen mit mir teilen?
Tja, was denn?
Natürlich, können Sie sich erinnern irgendwie an, gab es bei Ihnen in der Stadt sowas wie Aufmärsche oder ja, das.
Ja, das war, wie war das denn? Da war ich immer ganz begeistert. Das war, wenn man dann im Haus war, dann hörte man irgendwann sonntags morgens laute Musik. Und dann bin ich auch immer nach draußen gerannt. Und zwar, wir hatten so eine kleinere Straße, aber nur ein paar Meter, dann war eine große Straße. Und da marschierten dann immer sonntags morgens so eine ganze Gruppe her mit Musikinstrumenten. Und mich interessierte immer ganz toll diese große Pauke, die so irgendeiner vor seinem Bauch hatte. Das war so mein Trauminstrument. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich war immer richtig happy und begeistert von dieser Musik und vor allen Dingen, dass die immer so gleich angezogen waren. Das fand ich auch immer schön. Also da kann ich mich noch dran erinnern.
Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht in der Zeit? Haben die auch im Ruhrgebiet gearbeitet dann?
Nein, meine Mutter hat nicht gearbeitet. Zu der Zeit war das ja damals fast verpönt, dass die Frauen arbeiteten. Ne?
Ja.
Und mein Vater war bei der Deutschen Reichsbahn, hieß das ja früher, also bei der Eisenbahn, war der beschäftigt. Der war zu der Zeit, vermute ich, noch Heizer. Und später ist er dann, also nach Kriegsende, glaube ich, ist er dann Lokführer geworden. Und da gibt es auch noch so eine Geschichte zu, dass er damals, musste er so eine Prüfung ablegen, um befördert zu werden. Und
Okay.
ich weiß das nur vom Erzählen hinterher. Ich war ja da noch klein. Aber da hat er eben auch ein bisschen für lernen müssen und war da wohl auch ganz eifrig bei. Und dann gab es so eine Art Prüfung und er hat die aber nicht bestanden. Und der Grund, warum er die nicht bestanden hat, das war ganz einfach. In diesem Prüfungszettel stand, wie lange dauert das tausendjährige Reich? Und das hat er nicht beantwortet. Konnte er ja auch nicht. Also er kann ja nicht sagen, das tausendjährige Reich war ja noch gar nicht da. Und so hat er das ausgelegt. Er hatte natürlich ganz andere Gedanken im Kopf. Ne? Und das hat er nicht beantwortet. Und er, nicht nur er, auch andere. Und die haben dann die Prüfung eben einfach nicht bestanden.
Die hätten
Und das
wahrscheinlich
war.
gerne gehört, dass man hingeschrieben hätte, das tausendjährige Reich ist für immer.
Ja, das hätte so, also ein schönes Loblied hätten Sie hinschreiben müssen, hätten Sie sofort mit eins bestanden. Aber das, ich meine, das war ja eben politisch gemeint und da haben viele von denen auch nicht geantwortet und sind eben durchgefallen. Also, und das war, wenn man das jetzt mal umsetzt auf die Familie, war das ja ein wirtschaftlicher Schaden, denn dadurch erhöhte sich ja auch sein Einkommen nicht, sein Berufsstand wurde nicht besser und sein Einkommen auch nicht besser,
Ja,
nicht?
klar.
Also, und ja,
Und aufgefallen waren sie auch noch. Aber das weiß ich eben nur aus den Erzählungen. Nicht, dass da später immer so drüber gesprochen wurde. Weißt du noch, wie das war?
Ja,
so,
ja.
Also so. Naja, aber das hat mich auch, als ich dann so heranwachsen war, hat mich das immer sehr beeindruckt, dass man so gemein sein könnte, nicht, sagen wir mal so.
Ja, absolut willkürlich, ja, einfach auch.
Ja, aber das war ja eben Politik, ne?
Ja. Können Sie sich an Ihre Schulzeit erinnern?
Ja, mit meiner Schulzeit fängt ja wohl unser ganzes Thema an, was wir beide haben.
Ja.
Das war so, dass ich gerade eingeschult worden war und auch noch nicht viel schreiben konnte. Wir hatten ja noch damals Tafeln, ne, mit Schwämmchen und Putzlappen und so weiter.
Ja.
Und da mussten wir was von der Tafel abschreiben. Einiges konnten wir ja schreiben, aber wir konnten dann noch nicht alle Buchstaben. Das mussten wir dann abmalen. Und dann hat der Lehrer das alles nachgeguckt und auch korrigiert. Und dann durften wir unsere Sachen einpacken und konnten nach Hause gehen. Und das fanden wir wunderbar. Wir hatten aber den Auftrag, wenn wir nach Hause kamen, die Tafel sofort unseren Müttern zu zeigen.
Mhm.
So. Und auf diesen Tafeln stand dann Folgendes, dass sich die Mütter am nächsten Tag morgens um so und so viel Uhr mit ihren Kindern am Bahnhof einfinden müssten. Und zwar mussten wir die Städte verlassen. Wir wurden evakuiert in andere Teile von Deutschland.
Okay.
Ja, und das war natürlich, da kann ich mich erinnern, als meine Mutter die Tafel gelesen hat, da war die hellauf, also ganz schlimm, hat dann auch noch eine Mitbewohnerin aus dem Haus zu sich gerufen, ja, und die beiden haben dann immer was besprochen, aber ich wusste nicht, um was es ging, und dann wurde gepackt und gemacht und getan, ja, und das war eben der Beginn eines anderen Lebens dann für uns, ne? Also wir wurden dann, meine Mutter wollte, also das war freiwillig, das musste man nicht. Wenn man nicht wollte, musste man das nicht. Aber das war eben ein Angebot, um die Frauen und die Kinder aus den Großstädten rauszukriegen wegen der Bombenangriffe.
Mhm.
Das war die Ursache. So. Und meine Mutter hat das befolgt. Und wir hatten ja, das war eben meine Schwester, die war Baby, die war 1942 geboren, und das muss im Winter, Frühjahr 43 gewesen sein, diese Situation. Ja, und vorher war meine Kindheit ich würde sagen, normal, wie eben alles. Also wir hatten eine kleine Wohnung in der Großstadt und ich denke, meine Eltern waren zufrieden und gesund und glücklich bis dahin. Und ansonsten kann ich mich nur erinnern, dass ich irgendwie eine schöne Kindheit hatte, mit viel Spaziergängen. Da legte mein Vater großen Wert drauf. Wenn der frei hatte, mussten wir immer im Wald spazieren gehen, was mir als älterem Kind später ganz schön auf den Wecker gegangen ist. Das wollte ich noch mal sagen. Und dann war das ja so, dass mein Vater bei der Bahn war. Das hieß, die hatten verbilligte Möglichkeiten, verbilligt zu verreisen, meine Eltern. Und da haben die viel Gebrauch von gemacht. Also wir waren, ich kann mich erinnern, dass ich schon sehr, sehr klein an der Ostsee war. Und zwar waren die immer wohl auf Usedom. Und unter anderem waren wir dann auch auf Usedom. Da hatte mein Vater, musste wieder zurück, der musste arbeiten. Und meine Mutter ist da geblieben, hat aber dann ein junges Mädchen aus dem Haus, die in meinem ganzen Leben immer eine Rolle gespielt hat. Eine Heranwachsende, die dann, als ich Baby war, mich immer verwahren wollte. Also mit mir im Kinderwagen spazieren gehen, mich rumtragen und so weiter. Und daraus ist eine ganz feste Bindung geworden, also unser Leben lang eigentlich. Naja, und die war dann eben zu meinen Eltern oder zu meiner Mutter nach Usedom nachgekommen, um auch gemeinsam mit mir und meiner Mutter da Urlaub zu machen. Und kann ich mich noch erinnern, dass wir vom Strand zurückkamen und wir haben bei einem Ehepaar, einem Fischer-Ehepaar gewohnt. Also da habe ich auch viel mitgekriegt, wie die Fische gefangen haben, sauber gemacht haben, geschlachtet haben, als Kind. Das war für mich immer sehr interessant. So, ich erzähle so durcheinander, ne? Kommen Sie mit, oder?
Ja, ja, ich komme auf jeden Fall mit.
Ja, so, und also jetzt kommen wir vom Strand zurück, gut gelaunt, und da kommt uns dieses Fischer-Ehepaar entgegen, und da kann ich mich noch dran erinnern. Und die waren ganz aufgeregt, die fummelten mit ihren Armen durch die Luft und riefen den Namen meiner Mutter, kommen Sie schnell. Und dann haben die nur noch gerufen, sie müssten sofort alles zusammenpacken, was sie haben. Und sie müssen noch heute die Insel verlassen. Es ist der Krieg ausgebrochen. Und das war der 1. September 1939.
Ja.
So, und ja, dann haben die beiden, also meine Mutter und das junge Mädchen, haben dann alles zusammengepackt. Und waren sehr, sehr aufgeregt. Und dann haben wir versucht, irgendwie zu der nächsten Stelle zu kommen, um eben von der Insel runterzukommen. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, und das wurde später auch immer viel erzählt oder mir auch so unter die Nase gerieben, dass währenddem die beiden ihre ganzen Sachen zusammenpackten und ihre Papiere sortierten und alles machten, dass die nicht auf mich aufgepasst haben und ich in die Hose gemacht habe. Und so. Und das war dann die absolute Krönung, dass diese, sagen wir mal, die ist Edith, die hat dann gesagt, auch das musst du uns noch antun, bevor wir hier verschwinden. Sie mussten ja jetzt wieder auspacken, trockenes Zeug für mich raussuchen, mich sauber machen. Ja, und das gab ja eine große Verzögerung. Mhm. Und das wurde mir mein ganzes Leben immer vorgehalten. Also, und deswegen, aber ich kann mich da an bestimmte Dinge noch genau erinnern. Also wie dieses Ehepaar so auf uns zukam, dass da was nicht stimmte, das war für mich als Kind, glaube ich, auch schon klar. Da ist irgendwas nicht richtig. Ne? Mhm. Ja, und dann haben wir eben, mussten wir eben wieder nach Hause. Und das war 1939. Naja, und jetzt kommen wir mal wieder zurück dann als zu diesem Schulbeginn. Also das war dann so, dass wer wollte aus unserer Schule eben sich morgens am Bahnhof einfand. Und dann sind wir in einen Zug gepackt worden. Mütter mit Kindern, aber auch Kinder ohne Eltern oder ohne Mütter, die weggeschickt wurden. Und dann sind wir nach Pommern transportiert worden. Und zwar hieß dieser Ort, hieß Golno. Ja, und da hat man uns dann von dem Bahnhof alles in eine große Halle gebracht. Und da
welches Jahr war das dann schon? In welchem Jahr war das, als Sie da wegtransportiert wurden?
Das war Anfang 43.
Anfang 43, okay.
43 muss das gewesen sein.
Hatten Sie in der Stadt zu Hause noch einen Bombenangriff miterlebt oder mitbekommen?
Also bis dahin hatten wir schon Bomben gehabt, aber das war mal, soll man sagen, dass in einem Stadtteil 2-3 Häuser, die so nebeneinander standen, dass die bombardiert worden waren. Das war schon.
Okay.
Und das weiß ich auch noch, dass das eine Attraktion war. Also wo die Bomben gefallen waren, das sprach sich ja dann rum. Und da pilgerte dann praktisch die gesamte Bevölkerung einmal hin, um sich den Schaden anzugucken. Mhm. Und die Häuser waren auch wirklich kaputt. Also die waren nicht bewohnbar. Also ich kann mich erinnern, dass in unserem Stadtteil neben unserem Lieblingsbäcker so 2 Häuser richtig kaputt waren und eins nur so ein bisschen. Und die waren aber auch alle aneinander gebaut. Also die standen nicht frei, sondern das war so eine Aneinanderreihung von Häusern. Einer praktischen Hauptstraße, wo ein großes Haus neben dem anderen stand. Und daraus waren die eben so rausbombardiert worden. Mhm. Und da kann ich mich auch noch daran erinnern, wie schrecklich das aussah. Und eben, dass die Leute ja jetzt keine Wohnung mehr hatten. Also das war mir zu der Zeit auch schon alles sehr bewusst. Ne?
Ja.
Also, so mal sagen, dass also ich als Kind, ich glaube, kann ich mich nicht erinnern, dass ich bekümmert war groß, sondern nur als ich das gesehen habe, fand ich das schrecklich und traurig. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das irgendwie umgesetzt habe. Das ist was... was von Bedeutung, das kann die Welt durcheinander bringen oder sowas. Also die Gedanken habe ich nicht gehabt als Kind.
Ja, ja.
Da war ich, glaube ich, noch zu dumm, um das so zu begreifen.
Und zu jung einfach dann. kann man das Ausmaß ja auch noch nicht erfassen.
Nee, man ist nur eben, weil das eben in aller Munde war und man eben dahin musste und sich das begucken musste. Und ja, da war ich eben bei. Also da kann ich mich gut dran erinnern, wie das ausgesehen hat. Also,
ja.
Ne, und diese beiden, also die hauptsächlich kaputt gegangenen Häuser, die sind ja auch nie in der nächsten Zeit renoviert worden, weil ja dann eben dieses Bombardieren erstmal richtig anfing. Da, es war ja irgendwann, war es ja fast jede Nacht, dass dann Bomben fielen, ne?
Ja.
Und naja, aber wir waren dann in Pommern und dann wurden die Leute verteilt. Also wir wurden dann verteilt auf diese Bevölkerung. Und die waren ja zum Teil nicht begeistert, ne? Also die, wo man sagen, die meisten Leute in Pommern, die wussten ja zu der Zeit sehr wahrscheinlich gar nicht, wo das Ruhrgebiet war. Und jetzt sollten sie auf einmal fremde Leute in ihre Wohnungen aufnehmen oder Häuser,
ja,
also Zimmer zur Verfügung stellen. Da können sie sich ja vorstellen, dass die nicht begeistert waren.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Also, dass diese Verteilung dann eben auch nur schleppend voranging und es wurde ja auch ein bisschen mit Druck gearbeitet und das war im Endeffekt war es so, dass meine Mutter und ich praktisch die Letzten waren. Also uns wollte keiner haben. Der Grund war eben das kleine Kind, weil wir noch dieses kleine Kind dabei haben. Ein kleines Kind macht ja noch mehr Arbeit als die größere. Ne?
Und natürlich Lärm, wenn es schreit, dann
ja,
kann man es also halt nicht ruhig stellen, so schnell.
Ja, genau, eben. Naja, und dann kann ich mich erinnern, dass diese Leute, die sich da um uns gekümmert haben, also es gab was zu essen und zu trinken, das weiß ich auch noch, und dass die Frauen alle so eine Art Uniform anhatten. Also die waren alle so weiß-blau gekleidet und hatten so große weiße Schürzen um. Und ich weiß nicht, ob die vom Roten Kreuz oder von welcher Organisation waren oder was. Aber das fand ich schick. Also, dass diese Frauen da so rumliefen und uns betüdelten.
Mhm.
Und eine von diesen Frauen, mit der hatten wir später auch noch mal mehr Kontakt, die hat dann zu meiner Mutter gesagt, machen Sie sich mal gar keine Sorgen. Ich glaube, ich besorge Ihnen das schönste Quartier, was wir überhaupt haben. Und da bringe ich Sie jetzt einfach selber hin. So. Das hat sie dann auch gemacht. Und zwar waren wir dann in einem, das war sehr beeindruckend, das war dahinter ein ganz großes Anwesen. Da war ein Wohnhaus, aber eine schicke Villa war das. Dahinter war ein Streifen so aneinander gebaut, zwei kleine Häuser. Dann daneben waren nochmal Häuser. Dann gab es zwei ganz riesengroße oder drei riesengroße Garagen und einen betonierten Hof. Sowas hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen.
Mhm.
Ich kann mich noch erinnern, ein Rolltor. Das mussten wir dann auch an der Seite aufmachen. Also das war für mich, also dieser Eindruck, der ist bei mir immer geblieben. Das war sehr beeindruckend. Und dann, ja, dann kam jemand an die Tür, eine Frau, damals in meinen Augen eine alte Frau oder eine ältere Frau, älter als meine Mutter. Und die hat uns reingelassen und hat uns dann gleich gesagt, kommen Sie erstmal bei uns in die Wohnung. Dann hat sie uns wieder ein bisschen betüdelt und dann hat sie gesagt, jetzt zeige ich Ihnen, wo Sie unterkommen. Dann mussten wir wieder raus und dann kriegten wir einen separaten Eingang. Das war ein ganz kleiner Flur und dann ein ganz, ganz großes Zimmer. Ich kann mich dann nur erinnern, da waren zwei schöne Fenster drin und an einer Wand war eine riesengroße weiße Schiebetür. Und dann, ja, und dann hat sie uns erklärt, das war das Zimmer ihres Sohnes und dieser Sohn, der war gerade im Krieg gefallen, der war also tot und sie waren sehr traurig und das war sein Reich. Und hinter dieser weißen Schiebetür, die man wirklich sehr weit, also sehr weit auseinander machen konnte, da war das Reich seiner Schwester. Also das war praktisch wie so eine Apartmentwohnung für die Kinder, für Sohn und Tochter.
Mhm.
Der Sohn war jetzt gefallen, da war auch große Traurigkeit. Und eben wir kriegten jetzt dieses große Zimmer mit dem Flürchen von dem Sohn. Und dann kann ich mich erinnern, dass diese Leute für meine Begriffe damals ein traumhaftes Badezimmer hatten. Sowas hatte ich in meinem Leben noch nie gesehen. Also, dass man so ein Badezimmer haben konnte. Und was noch ganz beeindruckend war, die hatten ein Telefon. Und Telefon hatte ich auch noch nie gesehen bis dahin.
Wie hießen diese Leute?
Und den Namen möchte ich jetzt nicht sagen.
Okay.
Die Familie gibt es ja heute noch.
Ja,
und,
ja.
Naja, und dann haben wir auch die Tochter kennengelernt und zwischen der und die Tochter und meine Mutter, die haben sich gleich angefreundet. Also die waren hinterher, die beiden sind mal öfter, wir haben da ja eine Weile gewohnt, die sind dann öfter zusammen ins Kino gegangen oder haben zusammen gespielt und wir Kinder haben abends bei der Mutter gesessen und die hat uns was vorgelesen. Dann hat sie für meine Schwester, die fing ja dann an, laufen zu lernen, hat sie dann Kleider gestrickt aus Restwolle und für mich hat die was Pullover gestrickt und so. Also wir waren da wie Kinder in der Familie eigentlich. Und das war ein aus meiner Erinnerung aus für mich eine schöne Zeit. Und auf dem Hof draußen in einem von den kleineren Häusern wohnte eine Familie mit drei Mädchen. Das waren dann meine Freundinnen in dem Haus selber, wo wir dann drin waren. In dieser Villa wohnte in der oberen Etage eine Familie mit Tochter und Sohn. Und nebenan wohnte die Großmutter mit einer Schwester von der jungen Familie praktisch, mit Tochter also. Und das war alles immer recht freundschaftlich. Und ich muss dazu sagen, mit dem Sohn der Familie von oben, das war viele Jahre mein Freund. Und wir haben viele Jahre auch als Jugendliche gedacht, wir würden mal zusammenbleiben und heiraten. Haben uns auch immer besucht. Der ist, die sind dann am Kriegsschluss, also nach der Flucht, ist ja das neue Problem dann, sind die in Karlsruhe gelandet und wir wieder in Hagen. Und wir haben uns auch hin und her immer besucht. Ja, aber irgendwie haben wir dann doch alle beide andere Partner geheiratet. Mein heißgeliebter Freund, der war viel kleiner als ich, der wurde nicht so groß wie ich. Und das fand ich nicht so gut. Ich habe vor circa 4 Wochen die Briefe, die all die Jahre hin und her gegangen sind, habe ich gerade geschreddert, weil ich gesagt habe, wenn ich nicht mehr bin und das Alter habe ich ja nun dafür, möchte ich nicht, dass das jemand in die Hände kriegt oder dass das irgendwo rumfliegt. Deshalb habe ich all diese ganz persönlichen Dinge, die mir eigentlich immer viel wert waren, habe ich vernichtet.
So. Okay.
Ja, das alles so nebenbei.
Haben Sie was als Kind da in Pommern vom Krieg mitbekommen in der Zeit, wo Sie recht unbeschwert aufgewachsen sind? Außer, dass der Sohn der Familie gefallen ist?
Erst nicht. Also das war ein schönes, ruhiges Leben. Was wir gesehen haben immer, das waren die Flugzeuge. Wenn die in Deutschland einbrachen oder auch weiter flogen. Also das, die Flugzeuge haben wir gesehen. Und die waren ja damals ganz anders, diese Bomber, als wie heute die Flugzeuge sind. Erstmal waren die tiefer, viel größer. Und da hat man ja immer gewusst, auch als Kind, also die bringen Unheil. Das war ganz klar.
Ja.
Und unser, wollen wir sagen, jetzt unser Wirt, der hatte ja auf, also dieses große Anwesen, um mich das zu Ende zu bringen, der hatte zwei LKWs, also der war Transporteur und der hatte dann die Idee, ich baue einen Bunker und dann hat der neben dem Haus hat er einen Bunker bauen lassen, also der war vielleicht so groß wie heute ein normales Zimmer, so kann ich mich dran erinnern.
Ja.
Aber wir sind in diesem Bunker nie gewesen. Wir haben da als Kinder nur drin gespielt, wenn es im Bus im Sommer so heiß war. Aber wir hätten den auch nie benutzen können, weil da Wasser drin war. Der hatte immer Grundwasser, dieser Bunker. Also er hatte den entweder keine Drainage gelegt oder zu tief gebaut oder sonst was. Es war immer so, das Wasser wurde abgepumpt, aber nach 1-2 Tagen war das Wasser wieder drin. Und das hat ihn damals unheimlich gewurmt, dass das so gewesen ist. Aber zur Not hätten wir ja auch in dem Wasser stehen können, wie mal was gewesen wäre. Ne?
Ja.
In der Sicherheit wäre es auf alle Fälle gewesen. Aber wir haben ihn eigentlich nie benutzt, so sage ich mal. Aber es war schon irgendwie ein beruhigender Gedanke wohl für die Erwachsenen. Für mich als Kind war das ein schöner Ort zum Spielen. So. Ja, wir haben dann da eigentlich würde ich sagen, eine schöne Zeit gehabt, aber dann kam der große Fehler meiner Mutter. Meine Mutter hatte immer Heimweh, ganz schreckliches Heimweh. Und da wir ja bei der Bundesbahn heißt das ja nicht, bei der Reichsbahn nichts zu bezahlen brauchten, oder wenn wir unsere Karten alle abgefahren hatten, nur wenig bezahlen mussten, sind wir ganz oft nach Hagen gefahren, also zurück in die Heimat. Und manchmal auch ohne uns anzukündigen. Meine Mutter kriegte dann so einen Koller und hat sie gesagt, komm, wir packen ein paar Sachen zusammen und dann waren wir weg, fuhren wir nach Hagen. So, und das hat dann zur Folge gehabt, dass wir in Hagen einen ganz schweren Angriff mitgemacht haben. Mhm. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass also unser Haus den Angriff überstanden hat. Aber in den Großstädten war das ja auch üblich, dass man eine Vorderbebauung hatte, also an der Straße. Dann hatte man an irgendeinem Haus eine Gasse und dann hatte man ja nochmal eine Hinterbebauung, also wo auch große Häuser standen. Und diese Hinterbebauung und die Häuser außer unserem direkten Nebenhaus und unserem Gegenüberhaus sind alle anderen Häuser von Bomben zerstört worden. Und uns ist es noch gelungen, in den Keller zu kommen. Mhm. Und die Gefahr war ja immer, wenn man im Keller war, dass man verschüttet wurde. Ne?
Ja,
und,
ja, klar.
Ja, und dann weiß ich noch, dass aber dann gab es ja immer so, das war Vorschrift, gab es so Löcher, dass man eventuell von einem Haus durch so ein Loch in ein anderes Haus kriechen konnte. Und dann fingen gleich die Ersten, die, als wir in den Keller gingen, da kann ich mich so dran erinnern, mit dieser Hektik fingen die an, dieses Loch schon frei zu machen, damit wir eventuell da raus konnten, wenn das war. So, und warum unser Haus nicht verbrannt ist, oder also es ist getroffen worden von einer Bombe und einer unserer Mitmieter hat gesehen, wie diese Bombe im Boden oben, also auf dem obersten Teil vom Haus, dem Boden, dass diese Bombe, eine Brandbombe, in den Boden reingeschlagen ist, die steckte da noch drin und der hat diese Bombe geistesgegenwärtig gefasst, das war wie ein Stab, und hat die aus dem Fenster rausgeschmissen auf die Straße. Und deshalb hat unser Haus nicht gebrannt.
Wahnsinn.
Und von der anderen, wenn man sagen, von der Bombe, die eben diese Detonation machte, sind wir verschont geblieben. Ne? Mhm. Und,
ja. Können Sie Ihre Gefühle beschreiben, als man, also wie man dann im Keller sitzt und ja, auf dieses ganze Unheil wartet? Man ist ja absolut machtlos.
Das ist schrecklich. Und das war ja immer so, dass meine Mutter das Baby hatte. Also für mich hatte die ja nie eine Hand frei. Die hatte ja dann dieses Baby und der hat das an sich gedrückt. Und wir haben uns alle, gesessen habe ich.
Ja.
Das muss ich jetzt auch noch sagen. Also in dem Keller hatte einer unserer Hausbewohner mal gesagt, wenn wir lange im Keller sind, da braucht man ja eigentlich ein Klo. Ne? Mhm. Und dann kommt ja so eine Art wie ein Tisch mit einem Loch in der Mitte und einer Schüssel darunter, wie so eine Art Klo hat der gebaut. Das sah aber aus wie ein Tisch.
Mhm.
Und auf diesem Tisch, Klotisch, sagen wir mal, habe ich mit meiner Mutter gesessen während des Angriffs. Ne?
Ja.
Und dann hatten wir im Haus, unser Nachbar war blind, der hatte einen blinden Hund. Und zwar war das ein absolut gefährliches Tier eigentlich, also der war tückisch. Aber da wir mit diesem Hund aufgewachsen waren, also ich mit diesem Hund aufgewachsen war, konnte ich den Hund in den Arm nehmen und packen und kneifen, wo ich wollte. Mir tat er nichts, aber bei anderen Kindern war der richtig falsch. Mhm. So, dieser Hund war jetzt auch mit im Keller. Und das hat so geendet, dass ich mit dem Hund, der Hund hat zwischen meinen Beinen gestanden und ich habe den Hund umarmt und dann haben wir uns alle so runtergeduckt und ich habe diesen Angriff überstanden mit dem Hund im Arm und meine Mutter mit dem Baby und alle anderen Anwohner, wir waren alle an einer Stelle wie so ein kleiner Klumpen, so zusammengedrückt. Und das gibt ja, wenn man diese Angriffe hat, das gibt ja einen Druck. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das ist so, die Bombe fällt, dann passiert gar nichts. Und dann kommt dieser Druck und dieser Knall. Ne? Mhm. Und da kann ich mich wohl noch daran erinnern, dass das ganz schlimm war, ganz schrecklich. Und dann weiß ich auch noch, dass in der Nähe Kriegsgefangene waren. Die waren in einer Firma beschäftigt, die hatten also ein, auf diesem Betriebsgelände ein Wohnheim. Und wenn ein Angriff nahte, dann wurden diese Kriegsgefangenen praktisch freigelassen. Das war nicht erlaubt. Das weiß ich auch noch, dass man das immer gesagt hat, es ist ja nicht erlaubt. Aber es ging ja um deren Leben. Und dann hat der Leiter, der das da machte, der hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt während des Angriffs. Nur dürft ihr nicht flüchten. Mhm. Und das haben die auch nicht gemacht. Und dann war das so, dass wer aus unserem Stadtteil gut zu Fuß war und Gelegenheit hatte und unter anderem auch diese Kriegsgefangenen, die rannten dann alle durch unsere Straße in Richtung eines Tunnels. Und zwar hatten wir da einen Tunnel, der von einem Stadtteil unter einem sehr großen Berg, ich weiß auch nicht wie lang, also der war endlos lang, dieser Tunnel, zu einem anderen Stadtteil ging. Und da flüchtete man bei Angriffen auch gerne rein, weil man in dem Tunnel eigentlich ziemlich sicher war. Also man war da ziemlich geborgen, denn da drüber war ein richtig sehr, sehr großer Berg. Und der zog sich eigentlich einmal durch die ganze Stadt. Und da musste eben dieser Tunnel, musste eben durch diesen ganzen Berg geleitet werden, um in den, ja, um eben weiter in ein anderes Tal reinzufahren. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass von diesen, man nannte die ja Strafgefangene, also das waren ja im Grunde genommen, oder Zwangsarbeiter nannte man sie auch. Und dass von denen auch einige, währenddem die Bomben fielen, mit bei uns ins Haus reingerannt sind und auch mit im Keller waren. Und das, da kann ich mich noch an diese Leute erinnern, die hatten immer nur Holzschuhe an.
Rollschuhe?
Holzschuhe, ja.
Ach, Holzschuhe, ja. Okay. Mhm.
Also wie die, ja. Wie die Holländer so Klucks haben. So,
ja.
Solche Holzschuhe hatten die immer an. Und da weiß ich nämlich noch, dass die dann so tap, 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 so polternd die Kellertreppe runterkamen, einer nach dem anderen. Und wir hatten ja nichts dagegen, die durften ja da sein. Ne? Obwohl offiziell durfte man denen keinen Unterschlupf bieten, aber da hat ja keine Ahnung, keine Hände nachgekräht. Ne?
Ja, ja.
Also das sind so, ich meine, ich war ja Kind, ich habe nur so punktweise Erinnerungen, ne?
Ja.
Und das war ja auch so, dass in unserem Keller zu der damaligen Zeit erst gerade Strom gelegt worden war. Und zwar legte man diese Zähler und die Leitung legte man ja so über die Wand. Das waren so schwarze Bänder. Und dann hatte man so eine kleine Glühbirne. Ne? Und bei diesem Angriff, erst brannte die Birne noch da und dann war sie aus, dann war Schluss. Und man sollte ja auch immer als Vorrat in der Zeit Kerzen im Haus haben. Ne? Also man war verpflichtet, immer einen Kerzenvorrat bei sich zu haben und auch wenn man irgendwo hinging, musste man Kerzen mit haben oder eben, man hatte ja da auch schon Taschenlampen. Ne?
Ja, ja, klar.
Aber man kriegte manchmal keine Batterien, sondern man musste immer sehen, dass man eine Kerze kriegte. Und Kerzen zu kriegen, das wurde auch immer schwieriger.
Ja, wo war Ihr Vater während des Angriffs? War der auch zu Hause oder war der beruflich unterwegs?
Ja, mein Vater war da nicht bei, das weiß ich genau. Mhm. Aber jetzt weiß ich nicht, da fehlt mir was. War mein Vater da zum Arbeiten oder war mein Vater da schon weg? Mein Vater ist irgendwann eingezogen worden, so nannte man das ja, und zwar nicht als Soldat, sondern als Eisenbahner nach Frankreich. Und der musste in Frankreich oder zwischen Frankreich und Deutschland diese ganzen Militärtransporte machen. Also diese Panzer, die wurden ja zum Teil auf den Zug geladen und die Soldaten wurden ja auch mit Zug befördert. Dann war der gehörte dazu so einem Bataillon, die eben im Auftrag der Bundeswehr ihren Beruf ausführen mussten und eben die Bahn aufrechterhalten. Denn da war das ja zu der Zeit, war ja Frankreich, glaube ich, auch von Deutschland besetzt.
Ja. Ne?
Und ich kann das jetzt nicht sagen, ob mein Vater da schon weg war oder ob der zum Dienst war. Auf alle Fälle, mein Vater hat bei dem Angriff überhaupt keine Rolle gespielt, der war nicht da. Aber wo der war, weiß ich nicht. Da fehlt mir irgendwas.
Ja. Wie ging es nach dem Angriff weiter? Wie lange harrt man da unten aus? Oder bemerkt man das, dass es jetzt keine Flieger mehr kommen, dass man eben nach oben gehen kann?
Ja, nee, die ersten Leute, die dann aus diesem Knäuel sich ausgewickelt haben, das waren diejenigen, die den Brandgeruch gerochen haben. Und dann hieß es ja, wir verbrennen raus hier, wir müssen hier raus. Und dann hat erstmal einer geguckt, ob wir auf dem normalen Wege aus dem Keller rauskamen. Und dann kam aber der glückliche Schrei, unser Haus steht, es ist nichts passiert, aber ringsum brennt alles. Und dann hieß es raus aus dem Keller. Und dieser Rauch, der ist ja nicht zu unterschätzen, der dann entstand. Ne?
Ja, ja, klar.
Ja, und dann ist diese Geschichte so weitergegangen, dass wir dann aus diesem Haus raus sind. Und man wusste ja nicht, kommen die Tieflieger oder die Flieger jetzt wieder oder ist Schluss. Und dann haben wir den Entschluss alle aus dem Haus gefasst, wir rennen jetzt hier weg, wir rennen auch in den Tunnel. Und das war das Verkehrteste, was meine Mutter zum Beispiel gemacht hat. Wir mussten jetzt zum Teil die Häuser waren zum Teil ja eingestürzt oder dieses Zeug, was explodiert war. Es gab keine Straße mehr in dem Sinne, sondern da lag alles voller Schutt und Balken und auch tote Menschen und die Häuser brannten zum Teil. Und dann haben wir versucht, jetzt über diesen Weg in den Tunnel zu kommen. Und da kann ich mich noch erinnern, dass wir über so einen brennenden Holzhaufen geklettert sind. Immer geguckt, wo kann man hintreten. Und dass meine Mutter immer geschrien hat, Kind, lass mich los. Du ziehst uns alle ins Feuer. Kind, die hat immer geschrien, Kind, lass mich los. Aber ich habe sie nicht losgelassen.
Ja.
Und meine Mutter hat immer später gesagt, sie muss ja balancieren mit diesem kleinen Kind auf dem Arm. Über Bretter oder durch Löcher oder sonst was. Und ich habe dann praktisch angefasst, wo ich sie kriegen konnte.
Ja, ja, klar.
Da habe ich sie natürlich, wenn sie nach vorne wollte, habe ich sie in eine andere Richtung gezogen. Und da hat sie immer gesagt, das war das Schlimmste, was sie erlebt hat. Also, dass ich in meiner Not sie so gezogen habe. Und sie hat immer gesagt, wie schlimm das für sie war, dass sie praktisch immer nur ein Kind auf dem Arm haben konnte oder anfassen konnte und nicht eben zwei. Und das hat mich auch, als ich dann später älter war oder jugendlicher war, dann habe ich immer gesagt, wenn es wieder Krieg gibt und ich bin meine Frau, ich will nur ein Kind haben.
Mhm.
Und dann haben sie mir alle gesagt, und warum? Später wussten sie das ja. Ja, weil ich gesagt habe, um ein Kind kann ich mich immer kümmern. Das kann ich überall mit hinnehmen, anfassen, tragen oder sonst was. Aber zwei Kinder schaffe ich nicht.
Ja.
Ne? Also man hat mich nachher auch damit aufgezogen, als ich mal älter war. Aber das war sehr ernst gemeint von mir. Also ich habe immer gesagt, nur ein Kind. Und es war ja in der Zeit nach dem Krieg hat ja jahrelang immer die ganze Politik Angst gehabt, es bricht wieder ein Krieg aus. Mhm. Es war ja die nächste Zeit. Wir hatten zwar Frieden, aber der Gedanke, der rote Knopf könnte doch mal gedrückt werden, der bestand ja eigentlich immer.
Ja, ja, klar.
Damit bin ich ja eigentlich aufgewachsen, dass man immer gedacht hat, na, irgendwann knallt es oder irgendwann kracht es. Ne?
Ja. Mhm. Haben Sie den Tunnel dann erreicht?
Wir sind in den Tunnel reingekommen, ja. Ja. Und da hatte ja auch jeder, das war ja auch der Tunnel, der war zweigleisig. Und an jeder Seite war wie so ein kleiner Bürgersteig. Und alle paar Meter war eine Nische. Und man musste ja immer sehen, dass man in so eine Nische reinkam. Denn die Züge fuhren immer, die fuhren auch bei Angriffen, die Züge. Die
Ach, unglaublich.
Ja, wie wollen sie das machen? Das geht eigentlich gar nicht. Naja, und dann war das auch oft, wenn wir da drin waren, dass dann ein Zug kam. Die mussten zwar mit verringerter Geschwindigkeit fahren, aber das Tempo war trotzdem noch hoch. Und diese Windentwicklung, die da entsteht in so einem Tunnel, das können Sie sich nicht vorstellen, was das für ein Sog ist. Sodass man immer sehen musste, dass man nach Möglichkeit den Körper in so eine Nische reinkriechte oder aber, wenn man das nicht geschafft hatte, weil alles besetzt war, dass man sich ganz glatt an die Wand drückte, aber richtig dran drückte. Mhm. Und ich weiß noch, wenn wir da drin waren, dass meine Mutter dann immer so ein Bein so schräg vor meinem Bein gestellt hat noch und mit einer Hand versucht hat oder mit dem Ellenbogen mich noch an die Wand zu drücken. Also, dass ich nicht ganz alleine stand. Ne?
Ja.
Ja, aber das sind eben nur, an das ich mich so erinnern kann, sind alles Bruchstücke. Und ich kann mich auch erinnern, als wir jetzt diesen nach diesem Angriff versucht haben, in den Tunnel zu kommen. Und als wir die schlimmste Strecke überwunden haben, dass da einer von diesen Flüchtlingen, oder wie eine Gefangene, sagen wir mal, dass der gekommen ist, meiner Mutter das Kind abgenommen hat.
Mhm.
Und der hat das in den Tunnel getragen. Ja, und dann konnte meine Mutter sich erholen. Ja, was wüsste ich denn noch? Also auf alle Fälle, als dann der Angriff vorbei war, unsere Wohnung war nicht bewohnbar, es war ja keine Scheibe mehr drin und ganz viel Schutt und Dreck und so weiter. Und was noch dazu gehörte, war, dass meine Mutter an dem Tag einen Kuchen gebacken hatte mit Streuseln obendrauf. Und dieser Kuchen stand im Schlafzimmer. Also wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem Kämmerchen und einem Flur. Und Toilette außerhalb der, also außerhalb der Wohnung auf dem Flur. Und durch diesen Angriff ist jetzt auf diesem Kuchen, wenn man sagen, fingerdick, eine Schicht mit Glas und Dreck gewesen. Und dann kam dieses besagte junge Mädchen, die immer mit uns zusammen war, also sagen wir mal, wie sie heißt, die heißt Edith, die kam rein und sah den Kuchen und hat sie gesagt, der wird nicht weggeschnitten, da schneiden wir jetzt weggeschmissen, da schneiden wir jetzt ganz vorsichtig die obere Schicht ab und die untere Schicht essen wir.
Ja.
Und das haben wir dann auch irgendwann gemacht. Also der Kuchen ist nicht ganz weggeschmissen worden. Die hat wirklich die Glassplitter und den Dreck darunter gemacht und wir haben den Rest von dem Kuchen gegessen. Also kann man sich vorstellen, wie das aussah. Ne?
Ja, ja, klar.
Ja, ja, und dann haben wir entschieden, dass wir dann versuchten, ein paar Sachen aus der Wohnung rauszukriegen. Und sind dann zu einer Schwester von meiner Mutter gegangen. Und die hatte noch eine Heilwohnung. Und da sind wir noch ein paar Tage geblieben und sind dann wieder nach Pommern gefahren.
Mhm.
Naja, und so ist das ein paar Mal, sind wir schon wieder ein paar Mal nach Hagen gefahren, haben auch dann kleinere Angriffe mitgemacht, aber sind auch bei jedem Angriff, haben wir versucht, in den Tunnel zu kommen. Also, und dann kann ich mich noch erinnern, dass wir einmal da waren. Da war unsere Wohnung wieder soweit in Ordnung. Wir hatten zwar nur noch eine Glasscheibe und das andere war Holz vor dem Fenster. Also war es auch nicht so besonders hell da drin, weil das Glas gab es ja nicht mehr. Und dass meine Mutter eben krank war, also sehr krank, sich nicht wohlfühlt. Und dass dann ein Angriff kam. Also wurde ja dann gewarnt und man hörte ja auch dann die Sirenen und dann hörte man ja auch schon die Flugzeuge. Und da wollte meine Mutter nicht in den Tunnel. Und ich habe dann gerufen, aber ich gehe. Und es war immer so, dass ich für meine kleine Schwester immer unheimlich Verantwortung übernommen hatte. Das war für mich das Kind. Also
ja.
ohne das Kind im Auge zu haben, habe ich eigentlich nichts mehr gemacht. So, und dann habe ich dieses kleine Würmchen in den Kinderwagen reingeworfen und zugedeckt. Die Nachbarin hat mir die Haustür aufgehalten. Und dann habe ich versucht, noch in den Tunnel zu kommen. Aber dann wurde, so, dass wie soll ich das gezeigt werden? Es war immer so, bevor ein Angriff oder bevor die Bomben fielen, da kamen ja Flugzeuge und die erhellten den Himmel ganz. Also die setzten solche Glühkörper ab, dass der Himmel ganz beleuchtet war, ganz hell.
Mhm.
Und diese Beleuchtung war urplötzlich da und ich war schon ein Stück draußen auf der Straße und da ist unsere Nachbarin, die den Hund hatte, die ist hinter mir hergerannt und hat mich festgehalten und hat gesagt, und du bleibst hier, du gehst mit mir jetzt in den Keller und du gehst nicht in den Tunnel, das schaffst du nicht. Und wenn du auf der Straße bist, könnt ihr genauso gut zu Tode kommen. So, und die hat mich dann daran gehindert und ich musste wieder in den Keller. Aber, und da weiß ich, wie bange ich war und wie aufgelöst und nervös und frech. Also ich war richtig, richtig kratzbürstig, muss ich mal so sagen, als Kind. Und aber die Nachbarin, die ist ja womit fertig geworden.
Die kannte sie schon.
Das ist so auch so eine Erinnerung. Also dass ich eben gedacht habe, jetzt kann ich dahin, also ich wäre jetzt mit mit dem Kinderwagen zu dem, in Richtung Tunnel gelaufen. Aber der Tunnel, da das ja alles bergig war, der war viel tiefer als die Straße. Man musste also von der Straße so einen Abhang runter. Und das hätte ich ja mit dem Kinderwagen nie gekonnt. Man ließ also den Kinderwagen einfach oben irgendwo stehen und nahm das Kind dann aus dem Wagen und rannte dann diesen Abhang runter und dann eben in den Tunnel. Und das hätte ich aber geschafft, hätte ich auch gemacht. Mhm. Ne? Aber eben, sie hat mich ja nicht gelassen. Das war auch gut so. Es ist auch nichts passiert.
Ja.
Naja, aber jetzt, wie soll ich das jetzt sagen? Jetzt kommen wir mal wieder nach Pommern. Dann passierte, also wir hatten da eben in Pommern ein sehr schönes Leben. Also wir waren da wie in dem Haushalt wie Kinder. Und zu der Familie, bei der wir da eben waren, gehörte noch ein Kriegsgefangener, das war ein Franzose, Felix. Und der musste ja auch, der war also wie Angestellter, der musste einen LKW fahren. Und den sollte man ja auch nicht liebevoll behandeln, sondern er war ja eben ein Gefangener, er war ja ein Feind in deutschen Augen. Und er sollte dann auch keine Vorzüge genießen. Also er wurde, so einen Menschen musste man eben isoliert und schlecht behandeln. Das war so das Bild des Gefangenen in der Zeit. Nur die Familie hat das nicht gemacht. Aber man durfte ihn nicht gut behandeln. Man wurde echt, wenn man nette Nachbarn hatte, wurde man angezeigt und wurde bestraft.
Wahnsinn.
Ja, und wir Kinder, wir hatten erstmal ein sehr gutes Verhältnis zu Felix und der hat uns auch Spielzeug aus Holz geschnitzt. Also zum Beispiel wunderschöne kleine Flugzeuge, kleine Eisenbahnen und er hatte da auch so ein vorm Fenster so eine ganze Reihe von diesen Spielzeugen für sich stehen. Die wollte er alle, wenn der Krieg zu Ende war, seinem Sohn mitbringen. Er hatte einen kleinen Sohn, aber er hatte ja keinen Kontakt zu ihm. Das durfte er ja nicht haben als Kriegsgefangener. Mhm. Und ich weiß noch, dass so sonntags, wenn er nicht fahren, also wenn die LKWs nicht unterwegs waren, wenn er nicht gefahren hat, dann war er ja in seinem Zimmer. Und dann gab es immer bei unserer lieben Familie sonntags nachmittags Weißbrot und ein Töpfchen Rübenkraut. Extra richtig jeder so ein Schälchen mit Rübenkraut. Und das war im Grunde genommen, war das ein richtiger ein Schatz. Denn in der Zeit war ja schon Mangel an allen Dingen.
Ne? Ja.
Naja, und dann, wenn dann so die Kaffeezeit war, dann klopfte immer meine liebe Frau, wenn wir Kinder draußen spielten, die klopfte dann an eine Scheibe, so, dass wir guckten, und dann kniff sie ein Auge zu, dann hieß das, sag Felix Bescheid, Felix soll rüberkommen, es gibt Kaffee, hieß das dann. Mhm. Ne? Ja, und dann huschte der irgendwann zwischen uns Kindern in den Keller und ging dann durch den Keller in die Wohnung nach oben. Also nicht durch den Haupteingang, weil man das ja hätte eventuell sehen können, dass er Kontakt mit der Familie hat. Also das durfte alles nicht sein. Und wir Kinder, wir waren wirklich so, und sie hätten uns interviewen können, sie hätten nichts rausgekriegt. Also wir waren wirklich schon so gewieft, was man durfte und was man nicht durfte. Also und ich fand das immer ganz toll. Und dann saßen wir dann alle zusammen da und hatten dann eine Scheibe Weißbrot. Meistens hatte das die Hausfrau selber gebacken. Und dieses Töpfchen mit Rübenkraut. Das war ein absoluter Genuss.
Konnte der Felix Deutsch sprechen?
Ja, der hat ganz schön Deutsch gelernt. Auch durch uns Kinder. Mhm. Uns Kinder hat das ja Spaß gemacht, ihm dann was aufzuschreiben und mit ihm zu üben. Mhm. Ne? Das war für uns richtig schön. Also, und er hat das ja auch mitgemacht.
Ja.
Und es war ja auch so, dass wir in Pommern, dass wir Kinder aus Hagen, die da alle hingekommen waren, da kamen ja noch mehr Transporte, dass wir wirklich eine eigene Schule hatten. Und das war so, dass wir im Wechsel mit der ortsangehörigen Schule einmal morgens gingen die in die Schule und wir nachmittags und da wurde einmal getauscht.
Mhm.
Dass wir wirklich eigenwerten unsere eigenen Lehrer und eben nicht die Lehrer aus Golno, also unsere eigenen von zu Hause. Und das war eigentlich ganz schön so. Ich hatte meine Freundin, mit der ich also zu Hause als Kind auch aufgewachsen war. Die wohnte ein paar Straßen weiter. Die wohnten in dem Haus eines Arztes. Und da war die Großmutter noch nachgekommen. Und so die Frauen untereinander hatten Verbindung, die trafen sich nachmittags und haben zusammen gestrickt. Oder ja, wir haben auch schon mal Spaziergänge gemacht. Oder wir haben Waldbeeren gesucht im Herbst da. Also die Verbindung bestand auch zwischen den einzelnen Frauen so. Ja, aber dann kam ein Tag, dass die Waffen-SS auf unserem schönes Wohnhaus zukam und das ganze Haus und das ganze Anwesen mit den Garagen und den Nebengebäuden und alles beschlagnahmt haben. Und dann haben sie unsere Wohnung inspiziert, also die von meiner Mutter und uns beiden Kindern. Und das fanden sie ganz toll. Da haben sie uns rausgeschmissen und auf die Straße gesetzt. Und dann ist ja die Waffen-SS eingezogen. Und wir durften das Haus auch nicht wieder betreten. Dann hat dieser, weiß ich nicht, die waren damals so... Für dieses Viertel gab es so Leute, die waren für so ein Viertel zuständig. Das waren auch alles Nazis in der Zeit schon, also Vertrauensleute von den Nazis. Und der hat uns dann ein Pferdefuhrwerk besorgt. Und dieses Pferdefuhrwerk hat uns in irgendein Dorf gebracht. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Dorf heißt. Und diese Unterkunft, die wir da gekriegt haben, die war unter aller Würde. Meine Mutter wollte da auch nicht bleiben, aber nun mussten wir erst mal sehen, dass wir ein Dach über dem Kopf hatten, mussten wir das also annehmen. Ich war ganz begeistert von der Unterkunft, wie Kinder so sind, denn in dem Haus war ein Kino.
Ah.
Und ich durfte dann, wenn ein Film spielte, brauchte ich ja nicht wie ein Gast da rein, sondern ich konnte von hinten bei dem Besitzer des Kinos rein und konnte auch Filme gucken. Mhm. Wovon meine Mutter auch nicht begeistert war. Naja, aber dann hat sie sich so dagegen gesträubt und so gekämpft, dass wir da weggekommen sind. Dann sind wir wieder auf so ein Pferdefuhrwerk gesetzt worden und... Es war aber so sehr kalt, da kann ich mich jetzt dran erinnern, bitterkalt war es, und sind in ein anderes Dorf gebracht worden. So, und da sollten wir dann irgendwo eine Unterkunft kriegen. Und da haben wir auf diesem Pferdefuhrwerk vor der Schule stand dieses Fuhrwerk dann mit uns obendrauf, und es hat sich keiner um uns gekümmert, und wir waren langsam zu Eisblöcken gefroren. Dann hat eine Bäuerin, die in der Nähe wohnte, hat das die ganze Zeit schon beobachtet. Die hat uns dann da runtergeholt und in ihre Wohnung geholt und uns aufgepäppelt, aufgewärmt. Und mit dieser Familie haben wir auch, solange meine Mutter lebte, ganz engen Kontakt gehabt. Also wir, ich glaube, die dritte Generation war das dann, wir haben jetzt keinen, also ich habe mit den sind das schon Enkel oder Urenkel sind das schon, habe ich jetzt keinen Kontakt mehr. Das ist so langsam eingeschlafen. Aber so die erste Generation, als was damals die junge Bäuerin war, die ist dann so wie bei meiner Mutter gealtert. Und dann kam die Schwiegertochter, die ist wieder noch ein bisschen mit meiner Mutter weiter gealtert. Also da war immer eine ganz enge Verbindung. Und wir haben die mindestens einmal im Jahr besucht, weil wir diejenigen waren, oder meine Mutter diejenige war, die für die Eisenbahn ja nichts bezahlen musste. So war das übrigens, dass sie dann zu denen fuhr. Ja, das ist also auch eine sehr, sehr lange Verbindung geblieben. Ja, jetzt muss ich nur sagen, dann hat diese Frau dafür gesorgt, dass wir da eine Unterkunft kriegten, und zwar nicht im Dorf, sondern außerhalb auf einem Bauernhof. Und der Bauer wollte uns überhaupt nicht haben. Also die waren auch ziemlich eklig, obwohl die Wohnung, die wir da gekriegt haben, gar nicht schlecht war. Die bestand aus einer schmalen Küche und einem großen Zimmer. Und an diesem Zimmer war noch eine verriegelte Tür. Und hinter dieser verriegelten Tür, da lebte ein Kriegsgefangener aus Russland. Das war Stanislav.
Mhm.
Und mit dem haben wir dann auch als Kinder wieder Kontakt geknüpft, und der hat es auch nicht gut. Der Bauer war nicht nett zu ihm. Und das war auch dann nachher so, dass meine kleine Schwester konnte ja dann mittlerweile laufen, und ich hatte immer zwei Mäntel an, wenn sie nach draußen ging auf diesem Bauernhof. Und meine Mutter steckte ihr dann immer was, entweder einen Rest vom Essen oder so irgendwas, was man essen konnte, in die Jackentaschen und dann schickte sie zu Stanislav. Und Stanislav nahm sich das dann raus und hat das gegessen, weil er immer Hunger hatte. Naja, und da sind wir dann den Winter über gewesen. Ich bin dann da, musste da auch in die Schule. Und zwar musste ich dann von diesem Bauernhof, und es war ein sehr eisiger Winter, und das war der Winter dann von 44 auf 45, musste ich dann so über diese freien Felder in Richtung Schule. Und ich weiß noch, wenn dieser Winter war, wie dieser Schnee im Gesicht gestochen hat, wie weh das tat und die Hände gefroren waren. Und an den Füßen hatte ich keine Schuhe, sondern Holzschuhe, also auch so wie die Holländer tragen, so Klogs.
Ja.
Und darunter, also an den Füßen hatte ich erst Strümpfe und dann wurden so Lappen um diese Füße gewickelt, bis man in die Holzschuhe reinpasste.
Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen.
Können Sie sich nicht vorstellen?
Das kann man sich echt nicht vorstellen, wie man das ja, dass sie so lange laufen konnten damit auch.
Doch, komm mal, das ist eine Übungssache.
Ja.
Man läuft natürlich, man läuft peck, peck, peck.
Ne? Ja, ja.
Aber für die Füße, damit die nicht erfroren sind, war das die einzig beste Möglichkeit.
Ja, klar.
Also es war so, dass alle Kinder, also wir waren in einer Klasse, alle Kinder, ein Lehrer und eine Klasse. Also es waren die ganz Kleinen und die praktisch demnächst Schule entlassen hätten werden müssen. Die waren alle in einem Raum. Und dann machte man, weiß ich noch, mit richtig schwerer Mühe diese erste Tür auf. Da musste man die ganz schnell wieder schließen. Und da musste man die Holzschuhe ausziehen, die Lappen abwickeln. Und dann hatte man ja nur noch Socken. Und von zu Hause, wenn es ging, Pantoffeln. Wer Pantoffeln hatte, aber jeder hatte keine Pantoffeln. Also musste man noch mal ein paar Strümpfe drüber ziehen. So, und dann war Schule. Und zwischendurch musste der Lehrer dann immer gehen und entweder Holz von draußen reinholen oder aber den Ofen ausmachen und den Ofen stochen. Da musste er sehen, dass die Glut nicht zusammenfiel, damit dieses Schulzimmer warm blieb. Können Sie sich vorstellen, was da für eine Luft drin war?
Ja.
Naja, und dann ist er dann von Kind zu Kind gegangen. Jedes Kind kriegte dann eine andere Aufgabe, aber ich war da ja eben nicht lange. Also, und nur ich weiß noch, dass wenn ich dann aus dieser Schule wieder nach Hause musste, da war so ein Stück, da musste ich durch so ein kleines Wäldchen. Und das war im Winter ja ganz licht, also hatte man ja praktisch nur die Stämme da stehen. Und wenn ich einen gewissen Punkt erreicht hatte, dann habe ich immer ganz laut die Namen der zwei Hunde gerufen, die auf dem Hof waren. Und der Wind hat das wirklich so weit getragen, dass die Hunde auf dem Hof das gehört haben und dann mir entgegengekommen sind und mich nach Hause geholt haben. Ja, ich kann mich heute noch erinnern, der eine Hund hieß Senta und der andere hieß Greif. Und dann habe ich dann immer gestanden, so als ich war acht dann, ne?
Ja.
Habe ich dann so den Mund so ein bisschen mit der Hand verlängert und dann habe ich dann ganz laut geschrien, die beiden Namen. Und eine Weile bin ich stehen geblieben und gewartet und dann kamen diese Kugeln, kamen die angeschossen und haben sich riesig gefreut. Und ich war dann richtig glücklich, dass ich nicht mehr alleine war. Also
ja.
Das war hart, ja. Ja, und dann, was passierte da? Der Krieg schritt immer weiter fort. Es wurde immer schlimmer. Dann kamen die ersten Flüchtlingstrecks. Es war so, dass ich dann auch nicht mehr in die Schule gehen konnte. Wir konnten praktisch keine Straße mehr benutzen, weil alles voller Pferdegespanne war. Und es ging nichts vor und es ging nichts zurück. Also die Pferdegespanne haben eigentlich fast überall nur still gestanden. Und es war ein verheerender Kampf. Und dann war das plötzlich in der Nacht, war bei uns ein ganz großes Getöse. Da kam eine Militäreinheit, die fuhren ja einfach dann über die Felder, also die fuhren ja nicht über die Straße. Und die bauten dann neben dem Haus auf der Wiese, die da war, oder Acker, das weiß ich gar nicht mehr, was das war, also freies Feld auf alle Fälle. Da bauten die praktisch ihre Zelte auf und da standen ja Kanonen und Panzer am nächsten Tag. Also das war ein ein Kriegslager plötzlich, unser Hof. Und dann irgendwann hat es dann bei uns geklopft. Und dann brachte man bei uns in die Wohnung einen jungen Soldaten rein, der hatte eine Beinverletzung. Und den hat man in mein Bett reingelegt. Mein Bett war also weg, ich hatte kein Bett mehr. Und der ist auch in meinem Bett gestorben. Und ja, das kann man gar nicht schildern, was da war. Also der Hof war mittendrin, das war wie so eine Kommandozentrale. Es kamen dann die russischen Tiefflieger und haben eben auf diesem Hof geschossen. Also ich weiß, dass sie zum Beispiel, dass meine Mutter der Bäuerin dann irgendwie geholfen hat, was im Schweinestall zu machen. Und dass die beiden Frauen von der Scheune zum Schweinestall gehen wollten. Und in dem Moment ist ein Tiefflieger gekommen. Die haben überhaupt nicht mitgekriegt, wo der herkam. Und der hat diese beiden Frauen aus aller größter Tiefe, das waren ja so ganz kleine Flugzeuge, hat er die beschossen. Der hat geschossen bis in den Schweinestall rein.
Wahnsinn.
Ja, aber den Frauen ist nichts passiert. Ja, und dann, ich kann Ihnen das ja nur so in groben Zügen erzählen.
Ja.
Und dann passierte noch, dass wir, dass nachts auf einmal, ich musste also jetzt demnächst mit meiner Mutter in einem Bett schlafen, so war das dann. Aber wir haben unser Zimmer noch behalten. Und dann gab es irgendwann nachts ein furchtbares Gepolter an unserer Scheibe. Ich bin da auch dann von wach geworden, habe wahnsinnige Angst gehabt. Denn also Angst war in der Zeit, in der Phase war mein Leben. Ich habe wirklich immer nur noch Angst gehabt, egal. Also ich hatte Angst, wenn es am Tag hell war, weil man uns sehen konnte. Das war grausig. Ich hatte nachts Angst, weil es dunkel war. Ich hatte immer von da an, ja, vor Geräuschen, vor allem immer dieses Gefühl, jetzt passiert was, Angst. Also das war so mittlerweile der Hauptteil meines Lebens. So, und dieses Getöse, was dann da an der Scheibe war, das war mein Vater. Mein Vater war in Frankreich leicht verletzt, wirklich nicht sehr schlimm. Ich meine, er hatte schon eine Verletzung, aber er war ja dann krankgeschrieben, er war ja im Lazarett. Und dann hat er gedacht, im Lazarett, es passt keiner auf, ich hau hier einfach ab, was verboten war.
Ja.
Also wenn der Krieg anders ausgegangen wäre und er hätte Pech gehabt, hätte man ihn anschließend erschossen.
Ja.
Ne? Also hat er dann gesagt, irgendwie schaffe ich das, ist dann von einem Zug zum anderen, ist er also von Frankreich nach Pommern gekommen. So. Und meine Mutter war selig, die hat gesagt, bring uns hier weg. Hier sind die Russen vor der Tür, wir haben die Soldaten im Garten, bring uns hier weg. So, dann hat mein Vater gesagt, ich muss erst mit dem Rektor Verbindung haben, dann ist er vom Dorf wieder in Richtung Stadt nach Golno, wo unser damaliger Schulleiter und Rektor war. Das waren jetzt die einzigen Männer, die wir weit und breit hatten. So, dann haben die beiden sich da zusammengetan und dann haben die irgendwie versucht, einen Bus zu kriegen. Und haben dann auch einen Bus gekriegt und haben eine ganze Reihe Mütter und Kinder mit diesem Bus nach Hagen geschickt. Und die sind auch, wie wir später gehört haben, heile angekommen. Aber was das Schlimme war, wir wollten da auch mit, meine Mutter, mein Vater und die beiden Kinder und der Rektor auch. Der Rektor ist nicht mitgefahren, weil wir nicht an dem Treffpunkt angekommen sind. Und zwar war das so, dass wir von unserem Bauernhof nicht runter konnten. Es gab keine Möglichkeit, irgendwie mit einem Fahrzeug, also gab ja nur Pferde noch, und wir hatten auf dem Hof nur noch ein Pferd, weil die anderen Pferde wurden ja auch vom Militär einfach beschlagnahmt. Wir hatten jetzt also nur noch ein Pferd und mit diesem einen Pferd haben wir versucht, in die Stadt zu kommen, haben das aber nicht geschafft, weil es gab keinen Weg. Über die Felder konnten wir mit dem Pferdefuhrwerk nicht, weil ganz hoch Schnee lag. Ja, und dann haben wir den Anschluss verpasst. Wir sind also nicht mit diesem Bus weggekommen. Und dann hat mein Vater Und meine Mutter, da kann ich mich noch dran erinnern, wie die beiden sich ganz furchtbar gestritten haben. Und ich habe das gehört. Die haben aber gedacht, ich wäre nicht in der Nähe. Meine Mutter hat meinen Vater angefleht, dann lass uns zu Fuß jetzt gehen und sehen, dass wir erstmal in Richtung Stadt kommen, dass wir hier wegkommen und dass wir in Richtung Heimat kommen. Auf alle Fälle ist es in Richtung Heimat in Hagen besser als wie hier beim Russen. Beim Russen wollte meine Mutter nicht bleiben.
Ja.
Und dann hat mein Vater gesagt, sie sollte aufhören zu meckern und rumzuschreien. Der Führer würde, also so habe ich das damals verstanden, der Führer würde schon dafür sorgen, dass uns nichts passiert. Der Führer hat genug Waffen, genug Personal, genug Soldaten. Der zieht die Grenze wieder in Richtung Osten. Meine Mutter sollte sich auf alle Fälle nicht aufregen. Und ich weiß noch, dass meine Mutter dann ganz laut geschrien hat, Hans, ich glaube, du bist verrückt. Ne? Und da hat er gesagt, nein, beruhige dich doch, ihr seid hier sicherer. Und hat meine Mutter gesagt, ja, also wenn du das nicht willst, ich hau mit den Kindern nicht ab. Ich versuche das jetzt einfach. So. Und mein Vater musste ja auch sehen, dass er wieder nach Frankreich kam. Ne?
Mhm.
Ja, und dann ist mein Vater wieder in die Stadt zu unserem Rektor, der ja auch noch da war. Es waren auch noch einige Kinder und einige Mütter da. Die haben sie dann zusammengetrommelt und ich weiß nicht wie und wo, das kann ich alles nicht sagen, haben die beiden auf alle Fälle einen Bus gestartet. Die hatten einen Bus und die hatten einen Fahrer. So, und dann sind wir praktisch, fragen Sie mich nicht wie, wir sind auf alle Fälle von diesem Dorf runter in die Stadt und sind in diesem Bus gelandet. So, und dann als der Bus wirklich so voll war, sind wir dann gestartet und haben versucht, da wegzukommen in Richtung Westen, also noch in Richtung Hagen. Und ja, der Bus war so voll, dass wir, mal durfte einer sitzen und sonst musste man stehen. Umfallen konnte keiner, weil wir wirklich, wir Kinder wie die Heringe aneinander geklemmt waren. Und meine Mutter, das weiß ich noch genau, die saß in dem Bus, zweiter Sitz hinterm Fahrer am Fenster und hatte dann meine kleine Schwester auf dem Schoß, die war mittlerweile 2 Jahre, die war ja unruhig, die wollte ja laufen, die wollte spielen, aber sie musste die ja irgendwie bändigen. Und ich kann mich noch erinnern an eine ganz tolle Sache, als wir dann versucht haben, unsere Sachen zu packen. Mein Vater hat gesagt, wir können nichts groß mitnehmen, wir können nichts tragen. Da hat meine Mutter dann entschieden, ich kriege meinen Tornister auf, kriege 2 Mäntel an. Meine kleine Schwester kriegte auch 2 Mäntel an. Und in meinen Tornister hat uns der Landwirt, bei dem wir ja da untergekommen waren, Leberwürste geschenkt. Ich habe also diese Leberwürste in meinen Tornister gepackt. Und dann wollten wir aufbrechen, hat meine Mutter gesagt, weißt du was, Hans, wir nehmen noch das Fotoalbum der Kinder mit. Dann hat meine Mutter zu diesen Leberwürsten mein Fotoalbum reingetan.
Mhm.
So, und dann hatten sie die Idee beide, dann haben sie eine große Kanne mit Wasser gefüllt und dann hat meine Mutter noch das Pinkelpöttchen mitgenommen. Weil sie gesagt hat, wenn wir im Bus sitzen, wir werden ja nie halten, wo sollen die Kinder pinkeln?
Mhm.
Sie hat in erster Linie an meine kleine Schwester gedacht und sie hat ja gedacht, mit 2 Jahren macht sie die gar noch in die Hose. Wie soll sie die waschen, anziehen und sonst was machen? Also nehme ich noch dieses Pinkelpöttchen mit. Also ich kann mich an das, was wir hatten, das Pinkelpöttchen, die große Kanne, mein Tornister mit Leberwurst im Fotoalbum. Ja, und dann hatte ich auf einmal die Idee, meine Puppe und dem Teddybären, die lasse ich auch nicht da. Dann habe ich der Puppe und dem Teddybären Bänder umgebunden und mir die dann um den Hals gehängt.
Mhm.
So, und so sind wir dann in Richtung Stadt, in dem Bus. Und dann haben wir versucht, da wegzukommen. Und das Ergebnis war, dass der Fahrer mit dem Bus auf einmal mitten in der Front stand. Also wir hatten rechts hatten wir die Deutschen und links vom Bus hatten wir die Russen. Und über uns gingen die Geschosse hin und her und hin und her. Dann hat der Busfahrer versucht zu drehen, Aber drin war sowas von gefährlich, weil das ein Sandweg war. Er hatte in der Mitte eine kleine Fahrbahn, aber klein. Und rechts und links Kiefernwald und Sand. Aber irgendwie mit Hilfe der beiden Männer mit vor und zurück und vor und zurück hat er es geschafft. Aber währenddem in der ganzen Zeit flogen die Geschosse über unsere Köpfe immer hin und her. Also die Mütter, die da noch im Bus waren, die haben wirklich nur noch gezittert. Ja, und dann hat er es wirklich geschafft, dass wir da rausgekommen sind. Und dann sind wir sind wir in einer Stadt gelandet, die ist Grabo. Und da waren wir durch Zufall am Bahnhof. Da hat mein Vater gesagt, wir machen hier Pause. Der Fahrer konnte auch nicht mehr. Es konnte keiner mehr. Die waren alle am Ende. Dann haben wir den Wartesaal, alle Leute in den Wartesaal, der war ganz klein. Wir haben auf nackten Fußboden geschlafen. Also wir sind da mehrere Nächte gewesen. Und dann hat mein Vater entdeckt, dass da in dem Bahnhof ein Keller war. Und in dem Keller war eine Waschküche. Und in dieser Waschküche war ein großer Kessel, wo man Wäsche drin kochen konnte. Dann ist Folgendes passiert, dass die beiden Männer, also der Rektor und mein Vater, ein LKW auf der Straße oder in der Schlange, von einer Firma aus Hagen, einer Lebensmittelfirma, getroffen hat, und dieser Wagen war voll mit Lebensmittel. Der sollte die also irgendwo in Pommern ausliefern. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt noch in Pommern waren oder in Mecklenburg. Also ich weiß das nicht. Ich weiß wohl, wie der Ort hieß. Also der hieß Grabo. Aber wozu der damals gehörte, das weiß ich nicht. Mhm. So, und dann haben sie von diesem Fahrer, der diesen Nahrungsmittel-LKW hatte, haben die sich sehr viele Sachen einfach rausgeben lassen. Und die haben gesagt, komm, wir sind hier mit so und so vielen Frauen und Kindern. Wir haben schon tagelang nichts mehr zu essen gehabt. Du hast Ware da drin, du weißt auch nicht, wo du hinkommst. Der hat gesagt, ist alles in Ordnung, nehmt euch, was ihr tragen könnt. Dann hat er noch von uns größere Kinder auch gerufen. Wir haben dann mitgetragen. Und dann sind ein paar Frauen und die beiden Männer in den Keller und haben dann in diesem großen Waschkessel ein Essen gekocht, sodass wir wirklich eine richtig schöne Mahlzeit hatten. Aber wir hatten, ich weiß auch nicht mehr, was das war, also wir hatten genug Zutaten, aber wir hatten keine Kartoffeln. Und da hatte mein Vater aber gesehen, dass um den Bahnhof rum Felder waren mit Kartoffeln. Die waren in so einer Miete. Wissen Sie, was so eine Miete ist, ja, ne?
Mhm. Und da hat er dann die geholt, oder? Mhm. Da hat er die Kartoffeln geholt für das Essen.
Ja, und dann hat er uns nachts geweckt. Und dann sind wir Kinder auf allen Vieren, sind wir dann mit ihm dahin gerobbt und haben dann da Kartoffeln geholt. Die Frauen haben die dann da praktisch am nächsten Tag bestellt und dann gab es wieder Essen.
Mhm.
Und was das Gefährliche war, wir hatten dann den Bahnhof und Bahnsteig, Gleis, ich weiß nicht, ob da ein, ich meine, ich wäre nur ein Gleis gewesen, aber das weiß ich nicht richtig. Und dahinter war ein Kiefernwald. Und in diesem Kiefernwald, da lebten die Weißrussen. Und da hatte man ja als Frau zu der damaligen Zeit ganz große Angst, sodass dass die Frauen auch nicht aus dem Bahnhof raus sollten. Also die beiden Männer haben gesagt, ihr bleibt hier drin, ihr dürft hier nicht nach draußen wegen der Weißrussen, wegen der Gefahr der Vergewaltigung.
Mhm.
Und die etwas größeren Mädchen, die durften auch nicht raus. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber ich habe nur immer das Wort gehört, Weißrussen, und dass das eine Gefahr war. Warum, habe ich nicht gewusst. Wir waren ja zu der damaligen Zeit nicht irgendwo aufgeklärt. Also,
ja, klar.
Das gab es ja nicht. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Was fällt mir denn sonst noch ein? Naja, auf alle Fälle sind wir auf ganz vielen krummen Wegen sind wir in Hagen gelandet. Und das war so, dass wir dann diesen Bus irgendwo haben stehen lassen. Was mit dem Busfahrer ist, also der war ja nicht aus unserer Gegend, der muss ja irgendwo aus Kolno gewesen sein. Was mit dem gewesen ist, weiß ich auch nicht. Da hat mein Vater auf alle Fälle auf einer Gleisstrecke einen, das heißt zwei Anhänger vom Personenanhänger vom Zug, ja, wie soll ich das sagen, einfach genommen und hat uns da reingesetzt. So, dann waren wir erstmal alle unter Dach und Fach. Die Gefahr war eben nur, dass man auf dem, wenn man als Zug auf der Schiene stand, dass man beschossen wurde. Mhm. Ne? Die Gefahr bestand, aber die beiden Männer haben entschieden, wo sollen wir hin? Wir haben nichts anderes. Und dann hat mein Vater versucht, irgendwo eine Lok zu finden, die ihn an einen Zug anhängte. Und so sind wir dann immer von, wollen wir sagen, von Stadt, Bahnhof, da haben sie uns angehängt, ein Stück mitgenommen. Und da haben sie uns wieder rangiert und angehängt und ein Stück mitgenommen. Und so sind wir dann so ganz langsam in Richtung Hagen gekommen. Und dann waren wir ganz glücklich und haben gedacht, in Hagen können wir jetzt aussteigen und alle in unsere Wohnung. Da haben die Männer die Zugtüren verschlossen. Es durfte keiner aussteigen, weil sie von, das war auch ein Nazi, ich weiß nicht mehr, wie man die nannte, also das waren immer so Gebietsbeobachter, die so im Gebiet für Ordnung sorgten. Mhm. Und der hatte gesagt, wir haben Bescheid, dass sich Flugzeuge nähern und dass wieder diese Ecke hier, Ruhrgebiet, Hagen, bombardiert wird. Also ihr müsst sehen, dass ihr in dem Zug bleibt und dass eure Anhänger aus Hagen verschwinden. So, dann hat mein Vater dann wieder versucht in Hagen, hat das natürlich viel leichter, weil er da ja Kollegen hatte. Da hat er dann versucht, uns aus Hagen mit diesen zwei Waggons rauszuziehen. Und dann sind wir von Hagen in Richtung Sauerland und Lüdenscheid gezogen worden. Und die waren die Mütter und die waren alle sehr ärgerlich, weil sie wollten ja alle nach Hause. Wir auch, meine Mutter auch. Die hat meine Mutter auch vorne vom Weg. Naja, und dann sind wir in Lüdenscheid, durften wir dann aus diesem Zug raus, weil ja immer noch die Gefahr des Bombardements bestand. Und dann waren wir da in einem Kindergarten. Da waren wir auch mehrere Tage. Und sind von da aus dann so einzeln verteilt worden in Lüdenscheid und meiner Zagen, sind wir dann wieder bei Leuten einfach einquartiert worden. Also wir waren dann zum Beispiel, meine Mutter, das Kind und ich, wir waren in meiner Zagen in einem Geschäftshaus bei zwei Frauen, die hatten ein, Textilgeschäft. Nicht, wie Sie das heute vorstellen, sondern das war so ein Eckhaus mit zwei Schaufenstern. Und die hatten so, wollen wir sagen, ein paar Bettbezüge, ein paar Hemden, ein paar Schlüpfer und sowas. Und so ein Angebot an Wolle. Und da sind wir im Wohnzimmer untergekommen. Ja, und dann, was dann passierte, das war ganz peinlich für meine Mutter. Wir waren vollkommen verlaust. Also wir hatten Kopfläuse.
Ja,
und
klar.
Wir hatten Zeuchläuse. Und zwar hatten wir uns die in diesem Bahnwaggon geholt, weil in diesem Bahnwaggon sehr wahrscheinlich vorher Soldaten transportiert worden sind und die hatten wohl auch schon Läuse, sodass wir alle von A bis Z verlaust waren. Mhm. Und meine Mutter wollte nicht, dass diese zwei Schwestern, und die waren sehr nett zu uns, muss ich auch sagen, also die haben uns sogar ein bisschen mit nahrungsmäßig mit versorgt, dass diese beiden Schwestern erfuhren, dass wir so Läuse hatten. Da hat meine Mutter sich abends immer, wenn wir dann im Bett waren, hat sie sich hingesetzt, hat sich dann ein Stück Papier dahingelegt und hat dann aus den Nähten hat sie dann immer diese Zeuchläuse rausgeholt. Und ich kann mich nur erinnern, wie das immer knack, 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 knack machte. Dann hat die abends diese Nähte alle abgesucht von unserer spärlichen Kleidung, die wir noch hatten. Und hat dann die Läuse gekillt. Ja, und dann hat sie unsere Haare gewaschen, Kopf gekämmt und so weiter. Ich kann mich noch erinnern, wie meine kleine Schwester immer gebrüllt hat und sich gewehrt hat gegen diese Kämmerei. Ich war ja nun schon vernünftig, ich konnte knurrend stillhalten, aber es war schlimm.
Ja.
Ja.
Welcher Monat war das dann schon, 45?
Das war dann März 45.
Der März, okay.
Und da war ja praktisch, und mein Vater ist dann, mein Vater und der Rektor sind dann vom Sauerland zu Fuß über die Berge nach Hagen zu Fuß zurückgegangen. Und um erstmal alles zu regeln. Und dann war der der Krieg war ja noch nicht zu Ende, aber dann marschierten ja, also wo wir jetzt waren in Meinertshagen, marschierten ja dann die Amerikaner ein. Und da habe ich dann zum ersten Mal einen ganz kompletten schwarzen Menschen gesehen. Mhm. Und es war ja jetzt so, dass wir ja vor denen auch Angst hatten und die bombardierten ja auch noch weiter. Aber dann waren ja dann irgendwann die Panzer in Meinertshagen reingerollt. Ich kann mich nur erinnern, dass überall weiße Bettlaken hingen. Das heißt ja eben, Frieden biete ich dir an. Ne? Und dann wurde aber dieses Geschäft, was unten bei den beiden Schwestern waren, das wurde geplündert von den Bewohnern des Ortes. Und ich habe das dann mitgekriegt und meine Mutter hat gesagt, du gehst da nicht hin, das ist gefährlich. Und ich habe gedacht, wenn die plündern und wir haben ja selber nichts mehr, dann gehe ich auch plündern. Als kind, ne?
Ja.
Und ich hatte es ja nicht weit. Ich konnte ja in den Laden und durch die Hintertür im Laden Treppenhaus hoch und dann in unser Zimmer. Ich habe dann Wolle geklaut, was ich tragen konnte. Alles nach oben in dieses Wohnzimmer. Und meine Mutter wollte das nicht. Und die Schwestern haben aber gesagt, ist doch gut, wenn sie das holt, das kriegen die anderen nicht. Die wussten, es war, also da ist so geplündert worden, bis kein Knopf und kein Gummiband und nichts mehr da war. Ne? Aber ich hatte auch geplündert. Ich hatte ganz schön wohl eine Seite geschafft. Und das hat uns hinterher auch geholfen. Also wir hatten hinterher alles himmelblaue und dunkelblaue Sachen an, die wir dann selber gestrickt haben. Ja, und dann war aber so, dass wir auch Angst hatten vor dieser Besatzung, vor diesen schwarzen Leuten. Die fuhren ja dann mit ihren Jeeps da durch die Gegend. Und zum Teil grölten die auch so laut, da kann ich mich auch noch dran erinnern. So, und dann passierte aber Folgendes, dass in unserem Haus auf einmal zwei Männer erschienen. Also die hatten auch einen Luftschutz, ich muss das so sagen, die hatten auch einen Luftschutzkeller, wo man beim Angriff rein konnte. So, und dann erschienen auf einmal zwei deutsche Soldaten, die geflüchtet waren. Die hatten jetzt noch ihre Uniformen an. Die Schwestern haben die Uniformen denen weggenommen, haben ihnen von ihren Brüdern oder Männern, das weiß ich gar nicht, ob die, also ich habe keine Männer da gesehen, aber die hatten auf alle Fälle Anzug und haben von ihren Leuten denen Anzüge gegeben, dass sie erstmal was anderes anzuziehen hatten. Die Uniformen sind verbrannt worden. Und dann hatten diese Männer aber ganz große Angst. Sie waren ja fahnenflüchtig.
Mhm.
Und wenn man die jetzt erwischt hätte, die wären ja erschossen worden.
Ja.
So, was haben die beiden Schwestern gemacht? Die haben den im Kellerfenster, haben die den eine Art Bett gebaut, aber viel zu klein für sie. Die mussten da reinklettern. Und dann wurden da Ziegelsteine vorgestellt. Und das war ja normal, dass man beim Angriff diese Fenster mit Ziegelsteinen zumachte, damit da ja nichts reinkam.
Ja.
Also mussten die Männer in ihre Koje da reinklettern und dann wurden die Ziegelsteine da vorgestellt. Und das wurde eben auch gemacht, als dann die Amerikaner sich näherten. Und wir Kinder, also es war noch eine andere Familie da im Haus mit zwei Kindern, die in meinem Alter waren. Wir wurden informiert, dass wir nichts sehen durften, nichts wissen durften und eben, also dass absolutes Schweigen geboten war. Und wir haben ja mitgekriegt, wie dann die Amerikaner so mit vorgehaltenem Gewehr in unseren Keller reinkamen. Und wir Kinder ja wussten, dass die Männer da hinter den Steinen waren. Da haben die geguckt, nur Frauen und Kinder. Ja, und dann sind sie wieder gegangen.
Mhm.
Und dann haben die Schwestern aber eine ganz tolle Idee gehabt. Die haben dann ein Schild geschrieben, dass in unserem Haus Diphtherie wäre. So. Und dann sind wir eigentlich nicht mehr behelligt worden. Es ist zu uns praktisch so keiner mehr von den Soldaten oder so reingekommen. Die waren dann vor der Tür, haben geguckt, alles in Ordnung. Und das war auch eigentlich eine sehr friedliche Zeit. Ja, und irgendwann ist dann mein Vater von Hagen mit einem Bollerwagen, so ein Handkarren, ist er dann nach Meinertshagen gekommen und hat versucht, uns wieder nach Hause zu holen. Und er selber ist dann keine Straße gegangen mit diesem Bollerwagen, weil er ja, allem nicht traute, sondern er hat diesen Bollerwagen wirklich durch die Berge gezogen, was für ihn sehr, sehr anstrengend war. Weil er Angst hatte, wenn er alleine ist, weiß man nicht, was mit ihm passiert. Wenn er mit Frauen und Kindern wäre, hat er gesagt, dann hat er ein bisschen Schutz, ne?
Ja.
Und ja, dann ist er in meiner Zagen, haben wir dann alles, was wir das bisschen, was wir hatten, vor allen Dingen meine geklaute Wolle, haben wir dann alles auf diesen Bollerwagen gepackt für meine kleine Schwester, so ein kleines Nest gebaut. Und die Oma meiner Freundin, also aus Hagen noch, meine Freundin, die war ja auch mit uns geflüchtet, die ganze Zeit war die immer dabei. Die hat, da haben wir für die Oma auch so ein, auf diesem ganzen gepackten Karren so ein kleines Nest gehabt, dass die Oma da drauf sitzen konnte. So, dann ist mein Vater von da aus dann mit dem Bollerwagen mit uns zu Fuß in Richtung Heimat gezogen. Ja, und als wir dann in Hagen ankamen, da haben wir dann gesehen, wie die Stadt aussah. Also man konnte zum Teil die bekannten Wege, die wir so vorher kannten, wo man vorher vor Straßenbahnen vorher hergefahren war, da war alles voller Schutt. Man konnte wirklich nur mal da um die Kurve rum, dann hatte man aber Pech, dass es dann doch nicht ging. Man musste dann wieder ein Stück zurück. Und, aber irgendwann sind wir dann doch schon zu Hause gelandet. Wir hatten überhaupt kein Glas mehr in der Scheibe, aber wir hatten Bretter davor. Wir hatten aber elektrisch Licht. Und ja, ich würde sagen, wir waren eigentlich restlos glücklich, dass wir, als wir wieder da waren. Es war, dann begann natürlich die andere Phase. Das war, dass wir absolut Hunger hatten. Also wir hatten immer Hunger. Wir haben auch nichts. Also wir sind manchen Tag wirklich ohne Essen gewesen. Wir haben wirklich nichts gehabt.
Unglaublich.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie mein Vater das, oder woher er das hatte. Er hat dann irgendwann mal so einen großen Sack mit getrockneten, geraspelten Möhren. Also das waren, wenn man die Möhren so grob raspelt, und das dann alles trocknen würde. Da hatte er so einen ganzen Sack organisiert. Woher, weiß ich nicht. Ich schätze, dass er den geklaut hat. Also so würde ich das mal nennen. Denn normalerweise konnte man nirgendwo was Essbares kriegen. Also man musste da schon irgendwie auf Zack sein und sich das irgendwie mitnehmen. Ja, und dann war das so, dass wir dann morgens eine Handvoll von diesen trockenen Möhren gekaut haben. Und mittags hat meine Mutter das dann mit Wasser aufgekocht und angerührt. Tja. Und das war so. Mein Vater hat zum Beispiel in dieser, wir nennen das so Nachkriegszeit, wenn der Dienstschluss hatte, der hat in seiner kleinen Aktentasche, in der sein Henkelmann war, hat er immer ein paar Kohlen mitgebracht von der Lok. Die hat er dann mit nach Hause gebracht, damit wir ein bisschen, ja, heizen konnten.
Mhm. Auf ihrer Flucht haben Sie da ein persönliches Wunder erlebt, oder so wie Sie das schildern, war für mich die ganze Flucht ein Wunder, dass immer wieder, wo der Beschuss kam, immer wieder irgendwie das Glück auf ihrer Seite war, dass sie da heil nach Hause gekommen sind.
Ja, also wenn, wir waren ja jetzt, kann man sagen, Kinder in mehreren Altersstufen, ne? Und wir waren dann hinterher in dem Bus, kann man sagen, so eine kleine Horde, die das hintere Fenster beschlagnahmt haben. Und diese Busfenster, die waren ja früher ganz klein, die sind ja nicht so wie heute. Die ganzen, oder der ganze Bus, der war ja mehr aus Material als wie aus Scheibe. Heute hast du ja mehr Scheibe als Material. Und wir haben dann gespielt. Und wissen Sie, was wir gespielt haben? Du zählst tote Omas, du zählst tote Opas, du zählst tote Babys. Und einer musste tote Pferde zählen. Und wer die meisten hatte, hatte gewonnen.
Mhm.
Das, sowas haben wir gespielt. Können Sie sich das vorstellen?
Wahnsinn.
Ja, das war. Und während der Zeit, wo wir nicht von unserem Kuhdorf da in die Stadt konnten oder auch in der Zeit, wo wir noch da gewohnt haben, wo die ganzen Trecks da standen, da habe ich das selber gesehen, dass praktisch eine Frau ein Kind kriegte. Das Kind ist erfroren, gestorben. Die hatten ja nichts. Mhm. Dass dann das Kind gar nicht beerdigt werden konnte, weil ja alles gefroren war. Es war leider in dem Jahr ein ganz eisig kalter Winter. Die haben dieses tote Baby an den Straßenrand oder auf den Feldrand gelegt. Und genauso wurde das mit einer toten Oma und toten Oma gemacht. Sie glauben nicht, wie viele Menschen da in diesem Treck gesessen haben und auf einmal vorne rübergefallen sind, weil sie tot waren.
Unglaublich.
Ja, aber und dazu kann ich nur sagen, dass mich das als Kind, ich habe das zwar beobachtet, ich fand das auch schlimm, aber das berührt mich heute viel mehr als früher, als ich in dieser Situation war. Ich glaube, wir waren, wir hatten so einen Schutzmantel um uns herum, dass man eigentlich nicht alles an sich ranlässt. Dass man als Kind schon so ein Gefühl entwickelt, du kannst nur überleben, wenn du das so anguckst und dann versuchst zu vergessen, oder?
Ja.
Du darfst das nicht in dich reinziehen, ne?
Mhm.
Also mich berührt das, mich würde das heute viel mehr berühren als wie damals.
Mhm.
Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mal einen Film gesehen habe über die Flucht aus Westpreußen, glaube ich. Ich komme jetzt nicht auf die Schauspielerin, die war früher Ärztin, die hat den Film gespielt.
Mhm.
Und ich glaube, das waren glaube ich, zwei Fortsetzungen. Als sie den Film gespielt hat, da habe ich das viel mehr empfunden, als wie ich das als Kind empfunden habe. Also mich hat das verblüfft, dass das so sein kann. Ich meine, wir haben auch während des Angriffes damals, das war, glaube ich, der 2. Dezember, wo dieser schlimme Angriff war, tote Leute gesehen, die waren einfach tot, das war's.
Mm-hmm. Was würden Sie denn mit Ihrer Lebenserfahrung oder mit dem, was Sie mitgemacht haben, der jungen Generation mit auf den Weg geben wollen?
Dass sie vertrauen soll.
Mm.
In allen Richtungen. Gucken Sie mal, als ich Kind war, da war das ja noch das Frankreich, war ja für uns ein absoluter Feind.
Ja.
Heute ist Frankreich, fährt die Jugend dahin, macht Jugendaustausch, dicke Freundschaft. Ich finde das so herrlich.
Ja.
Und das sollen sie beibehalten. Ne? Also als ich war 1952 zu einem Jugendkongress in Frankreich. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir zum 6. waren wir, glaube ich, ja, in der Notre Dame waren. Und haben uns diese Scheiben, die Fenster angeguckt. Und wir waren so beeindruckt von diesen ganzen Sachen und so. Wir waren auch so andächtig und so weiter. Und dass da eine Frau zu uns gekommen ist und hat mit ihrer Tasche nach uns geschlagen und hat uns beschimpft als Deutsche, was wir für Schweine sind. Das vergesse ich auch nicht.
Mhm.
Also die war so voller Hass auf Deutschland. Und die hätte sich doch auch sagen müssen, das waren Kinder, die haben das doch gar nicht gewusst, was da los war, oder?
Mhm.
Ich habe zum Beispiel meine Eltern so oft hinterher gefragt, was habt ihr zu den Juden gewusst, zu diesen Lagern, zu den Transporten? Meine Eltern haben immer hoch und heilig geschworen. Das weiß ich nicht, das wissen wir nicht, das haben wir nicht mitgekriegt. Also, mhm. Sie haben immer gedacht, wenn einer von diesen, also meine Mutter hat immer gesagt, Juden waren für sie eigentlich immer reich. Die waren nicht so in den gleichen Verhältnissen wie ihr Elternhaus zum Beispiel. Und dann haben sie immer gedacht, naja, die haben es gut, die sind irgendwo hingegangen nach Amerika, die sind weg. So,
mhm.
Ja. Und wo sie waren, war ja wohl nicht immer Amerika. Ne? Manchen ist es ja gelungen. Also als jetzt zum Beispiel hier diese ganze Geschichte mit der Ukraine ausbrach, da war ich so tot.
Ja, da geht natürlich wieder alles hoch, weil wieder alles von vorne losgeht.
Ja, Ich habe gedacht, wie kann man so doof sein?
Ja, und das wieder von vorne alles machen, wo man jetzt so viel weiter wäre eigentlich, gell?
Ja, man könnte schön reisen, sich gegenseitig erfreuen, Kultur austauschen,
ja.
Konzerte besuchen. Nein, ich war vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, ich habe mit meinem Mann einen Urlaub in der Ukraine gemacht. Und zwar sind wir nach Odessa geflogen und haben dann in Odessa ein Schiff gehabt und sind dann mit diesem Schiff zur Krim, haben die Krim besichtigt und sind dann in Dnieper hochgefahren bis nach Kiew.
Mhm.
Also immer unterwegs. Also wir haben auch kleine Dörfer besucht unterwegs, haben die Gastfreundschaft kennengelernt, haben dann in Kiew mehrere Tage verbracht, haben die ganzen goldenen Kirchtürme besichtigt und was alles so Schönes da ist.
Ja.
Und zum Beispiel unser Schiff hat ein paar Tage in Odessa gelegen. Wir haben dann von Odessa auch noch Ausflüge gemacht. Und das ist so eine schöne Stadt. Und wenn ich jetzt so höre, gestern wieder Odessa wird bombardiert, da haben sie den Hafen gestern wieder vorgenommen und haben den bombardiert. Also das ist so schlimm. Das tut mir so weh.
Ja. Haben Sie den Hof in Pommern nochmal besucht?
Nein. Nee. Ich bin mal in Stettin gewesen vor ein paar Jahren. Und da haben wir das überlegt, aber das war so umständlich und vor allen Dingen hatten wir ein bisschen, ja, ich hatte ein bisschen Schiss, weil wir da die Sprache nicht können und da habe ich gesagt, dass so alleine auf eigene Faust möchte ich nicht machen. Mhm. Also, und ich weiß zum Beispiel, unsere liebe Familie, wo wir ja die ganze Zeit gewohnt haben in Pommern, ja, ich würde sagen, die haben ihren Weg in Richtung Lübeck gefunden, haben in Lübeck wieder eine Spedition aufgemacht und da ein schönes Haus gebaut.
Mhm.
Und jetzt liegt aber auch glaub, die vierte Generation da. Aber ja, da habe ich auch jetzt keinen Kontakt mehr hin.
Ja, ja, da kennt man die Leute ja dann auch nicht mehr so. Da hat es ja dann nicht mehr mit denen gemeinsam erlebt, sondern da ist ja dann die Distanz schon so groß dazwischen.
Und meine Mutter und meine Tochter, die sind mehrmals, also öfter da gewesen als ich zum Beispiel. Und meine Tochter hat immer gesagt, oh, ich muss mit Oma wieder zu der Frau fahren, die immer weint. Weil wenn die sich trafen, ja.
Klar, da war man alten Erinnerungen dann wieder. Wie gesagt, also so vielen Dank schon mal, dass Sie das alles geteilt haben. Und dann würde ich mich einfach nochmal melden.
Ja.
Wie es mit der Nachkriegszeit weiterging.
Ja, können Sie da jetzt was mit anfangen?
Auf jeden Fall.
Na gut, dann machen Sie das. Sie melden sich wieder oder über Silke. Genau.
Ja, vielen lieben Dank.
Danke, schön. Tschüss.
Tschüss. History Wissen. Heute geht es um die Stadt Hagen im Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg war Hagen ein wichtiger Produktionsstandort der Rüstungsindustrie. Die besondere Bedeutung der Industrie im Stadtkreis Hagen und im Umland lag in der Lieferung von Ausrüstungs- und Montageteilen. Ohne die Spezialbatterien des Hagener Werks, der Akkumulatorenfabrik AG, wäre zum Beispiel der U-Boot-Krieg kaum durchführbar gewesen. Aber auch die deutsche Vergeltungswaffe, die V2, die seit September 1944 eingesetzte Fernrakete A4 hätte ohne Batterien aus Hagen nicht zum Einsatz gelangen können. Die in Hagen und Hohenlimburg ansässige Stahlindustrie, hier besonders die Schmieddack, die Hakok und Eiken GmbH und die Hösch AG, spielte eine wichtige Rolle als Zulieferbetriebe für den Bau von Kampfpanzern. Die Hochöfen der Klöcknerwerke im Stadtteil Haspe zählten an Rhein und Ruhr zu den wichtigsten Stahl- und Eisenproduzenten. Andere metallverarbeitende Betriebe, wie die Firmen Ruberg und Renner GmbH und Felix Ruberg GmbH, waren bedeutende Rüstungsbetriebe der Luftwaffe. Sie fertigte Munitionsgurte für Bordkanonen und Bordwaffenlafetten an. Die Stoffdruckerei Glöcke und Sohn AG in Hohenlimburg stellte seit Anfang 1944 Heck- und Ruderanlagen für die Flugbomben V1 her, die Arbeitskräfte für die Kriegswirtschaft. Das für das Stadtgebiet Hagen und Teilen des Ennepe-Ruhr-Kreises zuständige Arbeitsamt Hagen koordinierte am 19. Februar 1945 den Einsatz von rund 19.460 Fremdarbeitern und 5.620 Kriegsgefangenen. In Hohenlimburg, das damals zum Kreis Iserlohn gehörte, waren zu diesem Zeitpunkt über 5.000 ausländische Arbeitskräfte und Kriegsgefangene eingesetzt. Insgesamt betrug die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte und Kriegsgefangenen, die zwischen 39 und 45 auf dem Gebiet der heutigen Stadt Hagen eingesetzt worden waren, mehr als 35.000 Personen. Die Kontrolle und Verfolgung durch die Gestapo. Das Hagener Polizeigefängnis in der Brenzelstraße wurde seit 1942 von der Geheimen Staatspolizei als zentrale Haftstätte für nach der Flucht wieder aufgegriffene ausländische Arbeitskräfte genutzt. Zwischen 39 und 45 waren hier bis zu 10.000 Personen, darunter 7.000 ausländische Arbeitskräfte, im Polizeigefängnis inhaftiert. Dort kam es auch zu Verhören und Folter durch die Gestapo. Es sind auch Ermordungen bekannt worden. Ab September 1943 richtete die Gestapo Hagen im Stadtgebiet und in ihrem Zuständigkeitsbezirk. Er umfasste den Ennepe-Ruhr-Kreis, die Stadtkreise Iserlohn und Lüdenscheid sowie die Kreise Iserlohn und Altena 5 Straflager ein. Sie wurden als erweiterte Polizeigefängnisse und Auffanglager bezeichnet. Die KZ der Gestapo, wie sie von der Historikerin Gabriele Lotfi betreffend bezeichnet wird, diente in den letzten Kriegswochen auch als Hinrichtungsstätte. Zwischen Februar und April 1945 ermordete die Hagener Dienststelle der Gestapo nicht weniger als 80 Menschen, größtenteils Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, und verscharrte sie in Bombentrichtern in der Umgebung der Stadt. Die ausländischen Zivilarbeiter und Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter waren nicht nur in der Rüstungsindustrie, sondern auch in Kleinbetrieben und Handwerksunternehmen, in der Landwirtschaft und auch in Privathaushalten sowie in öffentlichen Betrieben beschäftigt. In großer Zahl wurden Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene beim Ausbau von Luftschutzanlagen im Hagener Stadtgebiet eingesetzt. Häftlinge aus Konzentrationslagern, in SS-Baubrigaden und Sprengkommandos mussten im Auftrag der Stadtverwaltung nach Bombenangriffen unter anderem Trümmerschutt räumen, Leichen bergen und Blindgänger entschärfen. Über 600 ausländische Arbeitskräfte und Zwangsarbeiter sowie mindestens 300 Kriegsgefangene wurden bei alliierten Luftangriffen auf Hagen getötet. Auf den Hagener Friedhöfen liegen 100 Zwangsarbeiter, ausländische Arbeitskräfte und Kriegsgefangene, die aufgrund von absichtlichen Tötungen, Misshandlungen, Hunger, Krankheiten, Unfällen und den Arbeitsumständen ihr Leben verloren haben. Insgesamt wurde Hagen von 60 registrierten Luftangriffen heimgesucht. Darunter 4 Großangriffe, und zwar am 1. Oktober 1943, am 2. Dezember 1944, am 28. Februar 1945 und am 15. März 1945. Wie viele Menschen bei den Bombardements, bei denen unter anderem auch Napalm eingesetzt worden sein soll, ihr Leben verloren, ist nicht genau bekannt. Ich bin sehr dankbar, dass mir Ulrike ihre Geschichte erzählt hat. Die Erinnerungen an diese Zeit und die Bombennächte sind immer noch sehr präsent in ihr verankert. Und besonders der Ukraine-Krieg hat diese Narben wieder hervorgerufen. Wie viele Kinder diese schweren Stunden überstehen mussten, ist unvorstellbar. Gerade heutzutage möchte man Kinder von allem fernhalten, sie schützen. Dies war Ulrikes Mutter so nicht möglich. Dies ist auch der Grund, weshalb Ulrike selbst nur ein Kind bekommen wollte. So konnte man im Notfall auf ein Kind aufpassen und für es da sein. Wenn auch du dir Ulrikes Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn auch du jemanden kennst, der seine Erinnerungen gerne mit mir teilen möchte, dann schreib mir sehr gern eine E-Mail. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.